Herzlich willkommen bei Inside Zweite Liga, der Ballorientiert-Analyse zur zweiten Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Julian Berse und ich werde wie gewohnt zusammen mit meinem Kollegen Christian Pöhlmann für euch die zweite Liga, den Spieltag, auseinandernehmen. Servus Christian.
Servus in die Runde und an euch zu Hause.
Ja, der 25. Spieltag liegt hinter uns. Ich glaube, man kann auf jeden Fall behaupten, sind wieder viele interessante Dinge passiert. St. Pauli kann man gefühlt zum Aufstieg gratulieren. Der HSV steckt in der tiefen Krise, wirklich in der sehr tiefen Krise sogar. Dann schaue ich auf die Tabelle, ja gut, die sind ja immer noch Dritter. Also auf jeden Fall auch sehr spannend, dahinter will auch keiner so richtig punkten. Im Abstiegskampf auch wichtige Spiele gewesen, ja. Ich glaube, wir haben sehr viele interessante Partien gesehen. Und ich würde sagen, wir haben auch gar nicht viel Zeit zu verlieren. Christian, lass uns da doch gleich einsteigen.
Sehr gerne und wir starten natürlich wie immer am Freitagabend mit der Partie Düsseldorf gegen den HSV. Am Ende 2:0 für die Fortuna, die damit ja oben dran bleiben und einen wichtigen Erfolg in diesem Topspiel einfahren. Ging gleich schlecht los für den HSV, 11. Minute 1:0 durch Felix Klaus, nachdem die Fortuna ja schnell den HSV auskontern konnte über Zorles. Ja, es ging nicht viel besser weiter für den HSV. Noah Katterbach musste früh verletzungsbedingt raus, dafür dann Moritz Heyer neu in der Partie. Ja, und Heyer blieb dann auch nicht lange auf dem Feld. Nach 51 Minuten sah er dann gelb-rot und dann, ja, war es dann schon schwer für den HSV zurückzukommen. Dann wenig später Zolles mit dem 2:0 in der 63. Minute und dann ja, kam wenig vom HSV in Unterzahl, weil die Fortuna eben auch gut verteidigte. Ja, Julian, was machen wir mit dem HSV?
Ja, extrem schwierig, extrem schwierig. Viele dachten, unter Steffen Baumgart wird vieles besser. Jetzt muss man einfach konstatieren, nach 3 Spielen ist es eigentlich nichts wirklich besser geworden. Wenn man mal so hart ist und hinten schaut es ähnlich aus, reichen dem Gegner wenige Aktionen, um gefährlich zu werden. Ja, das erste Tor von der Fortuna, ja, es war nicht viel vorher, was sie offensiv hatten, aber es reicht dann eben, um dem Spiel eine gewisse Richtung vorzugeben. Man muss auch sagen, dass das Anlaufen, wofür Baumgart steht, ich finde, okay, ja, das ist schon verbessert, das ist schon ein bisschen kompakter, das ist ein bisschen intensiver als vorher. Aber das Problem ist halt auch, so war es ja gegen Düsseldorf auch, du kommst ja selten in diese Pressing-Situation, in diese Umschaltsituation, weil der Gegner halt dann, glaube ich, bewusst auch mal den langen Schlag wählt. Und dann hast du eben viel den Ball hinten, musst viel in Ruhe aufbauen, musst viel gegen kompakte Gegner kreieren. Und da fehlt es halt schon gewaltig aus meiner Sicht aktuell.
Ja, und da hilft es natürlich nicht, wenn du dann so früh in Rückstand gerätst. Und ja, war dann auch ein bisschen zu einfach, wie du schon sagst, häufig mal langer Ball vom Gegner, war ja auch beim 1:0 so, langer Ball von Carsten Meyer, dann landet ja der zweite Ball bei Johannesson und dann ja, war Zolles eigentlich schon durch und konnte dann in der Mitte Klaus finden. Dazu muss man natürlich auch sagen, schlechte Boxverteidigung. Zum einen, Zolles kann man da energischer hindern am Querpass und zum anderen kann Klaus dann ballfern einlaufen, hat er natürlich auch gut gemacht, aber Hamburg da auch deutlich in der Überzahl. Also das kannst du selbst dann, wo du diesen großen Raum hinter Kette freigibst, selbst dann kannst du es noch besser verteidigen.
Ja, sehe ich auf jeden Fall ganz genauso und das ist auch ein Muster, das sich jetzt einfach schon länger durchzieht. Das ist einfach sehr auffällig und was dem HSV aber mittlerweile halt auch komplett abgeht, ist, man hat auch jetzt mal komplett losgelöst von taktischen Dingen oder Zahlen oder sonst was, allein wenn man das Spiel anschaut. Man hat auch nicht das Gefühl, so geht es mir zumindest, ich glaube aber damit stehe ich nicht alleine da, man hat nicht das Gefühl, dieser HSV kommt jetzt zurück, man hat nicht das Gefühl, der HSV kreiert jetzt Torchance um Torchance, sondern es plätschert vieles vor sich hin, es ist viel tiefer Ballbesitz, ja, aber es ist im letzten Drittel halt dann schon sehr, sehr ideenlos. Ich finde, jeder Angriff landet auf dem Flügel, da stehen sie dann mit viel Personal, dann hast du in der Box immer ja, Glatzl und vielleicht noch Ferrei, der rumsteht, der Rest ist irgendwo außerhalb des 16ers positioniert, aber ja, dann sind sie so clever und schlagen sie die Flanke in die Unterzahl hinein und das führt dann natürlich zu nicht wirklich viel Torgefahr, sondern dazu, dass der Gegner recht einfach klären kann und ja, am Ende waren es dann 0,39 Expected Goals, sage und schreibe, die der HSV herausspielen konnte, es ist der niedrigste Expected Goals-Wert in dieser Saison. Es ist ja, ein Wert, den Tim Walter in seiner Amtszeit in der Liga tatsächlich nie hatte und deswegen ja viele, viele Fragezeichen.
Ja, in der Tat, du sagst es, Ideenlosigkeit. Baumgart redet da jetzt auch schon viel über Mentalität, dass da bei ihm, bei der Mannschaft irgendwie so die letzte Gier fehlt. immer schwierig, darauf runterzubrechen. Denn, ja, wie du schon sagst, viele Angriffe auf dem Flügel. Also da fehlen auch irgendwo mit Ball die Lösungen, habe ich das Gefühl. Auch wenn man da die Offensivduelle ansieht, 92 Offensivduelle geführt, das sind 20 mehr als im Schnitt. Also da merkt man schon, dass eben immer wieder der Ball auf den Flügel kommt, dann 1 gegen 1. Und ja, das kam natürlich der Fortuna entgegen, die da das Zentrum kompakt halten wollten, was sie gut gemacht haben und dann eben auf dem Flügel zupacken konnten. Ja, haben es dann der Fortuna teilweise auch lange Zeit, wo es noch Gleichzahl war, einfach gemacht.
Ja, sehe ich genauso. Man kann natürlich sagen, HSV war schlecht mit Ball, das ist aus meiner Sicht Fakt. Aber man muss auch sagen, Fortuna Düsseldorf, das ist ja auch typisch für die Fortuna, finde ich, dass sie, ja, in solchen Spielen war schon gegen Hannover so, dass sie da oft mal sehr tief verteidigen, da fühlen sie sich wohl, das haben sie jetzt auch wieder richtig gut gemacht. 50 Balleroberungen im eigenen Abwehrdrittel ist neuer Saisonrekord für die Fortuna, den sie da am Freitag aufgestellt haben. Und ja, ich finde, haben es schon in der ersten Linie ganz gut gemacht. Da Ferner und Johannesson, finde ich, einer immer ganz clever abgekippt, so auf die 6, also so die 6 vom HSV zugestellt, weil man so eine Mischung aus einem 4-4-2 und 4-2-3-1. Ich finde, die beiden haben schon gut gemacht und es hat sich so eben wirklich bis nach hinten abgezogen, durchgezogen. Ich finde, Ao Tanaka, schon öfter gelobt, ich fand ihn auch gegen den Ball extrem präsent, mit Ball sowieso, ja, kippt er oft nach hinten ab im Spielaufbau. Hat diesmal auch sehr viele Pässe abgefangen, Oberdorf hinten viel weggeblockt. Also bei Düsseldorf kann man, finde ich, durch die Bank das Spiel gegen den Ball loben. Und ja, wie gesagt, Köln natürlich immer 2 dazu. Aber ja, da, wie du es gesagt hast, der HSV hat es der Fortuna auch einfach gemacht.
Ja, man muss natürlich auch über die Aufstellung vom HSV reden.
Bin ich bei dir.
Die Frage, wie stellt Baumgart auf jetzt, wo Benesch zurückkehrt? Und tatsächlich hat er dann alle drei Künstler, sage ich mal, in der Anfangsformation aufgestellt, nämlich mit Benesch, Ferrei und Reis. Man hat dann überlegt, wird es vielleicht ein 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld und zwei klaren Stürmern. Ja, sah dann allerdings so aus, dass Jatta drin blieb, Jatta rechts außen und Benesch dann so auf halb links. Ja, jetzt auch nicht seine Paradedisziplin, seine Paradeposition hat man dann auch während des Spiels gesehen und hat man dann auch von ihm, glaube ich, nach dem Spiel gehört, dass er sich da nicht ganz so wohl gefühlt hat.
Ja, hat ja auch gesagt, er hat einen Tag vorher erfahren und jeder weiß, dass es nicht seine Lieblingsposition ist. Sein Trainer Steffen Baumgart meint natürlich, die Idee war absolut richtig, die Umsetzung war halt schlecht. Ich weiß nicht, sind für mich auch schon Sätze, ja, ich will nicht zu viel hineininterpretieren und ich glaube, man muss auch immer aufpassen, dass man jetzt nicht nur schwarz und weiß sieht, aber weiß ich nicht, das sind schon Aussagen, die jetzt nicht darauf hindeuten, dass zu 100%, ja, so Idee und Traineridee und Mannschaft und alles so im Einklang steht. Also, ja, finde, Baumgart äußert da schon recht klar Kritik, liest man ja auch überall, er hält an seiner Spielidee fest und will die durchziehen. Ich habe den Eindruck, bei der Mannschaft ist es noch nicht so angekommen und ja, wie du sagst, Aufstellung Benesch links außen, ich finde ihn da auch verloren, ich sehe ihn da nicht. Was natürlich auch dazu gehört, ist, dass eben, ja, Benesch links fühlt sich nicht wohl. Ich finde, Ludovic Reis hat wieder ein schlechtes Spiel gemacht, zieht sich bei ihm halt leider auch durch. Jatta auf Außen auch sehr schlecht. Ich finde auch, dem HSV geht halt, muss man auch sagen, mit Ferrei, Jatta könnte es eigentlich, aber ich fand ihn auch oft irgendwie dann so halb im Halbraum positioniert. Und dann eben Ferrei, Benesch. Ich finde, dem HSV geht da halt auch komplett Tiefgang ab.
Ja, der hätte einen Königsdörfer wahrscheinlich gut getan. Ich hätte auch mit ihm gerechnet, wenn man eben diese drei bringt, die dann, ja, logischerweise mehr im Zentrum aktiv sind, was ja auch die Idee war, dass man da mehr durchs Zentrum spielt. Ich glaube, es gab dann auch eine Phase in der ersten Halbzeit, da hat es dann ganz gut ausgesehen. Ich glaube, so hat sich dann Baumgart auch vorgestellt, nämlich mit viel Personal auf den Flügeln und dann eben auch hohen Außenverteidigern, die Breite geben. Und dann kam er dann auch immer wieder gut ins Gegenpressing. Also das sah dann allerdings nur minutenlang, glaube ich, so aus, wie sich Baumgart grundsätzlich vorstellen könnte.
Ja, glaube ich auch. Also war ja, finde ich, auch auffällig im Spielaufbau, dass es da eben schon auch zentrumslastig war. Das ist ja dadurch, dass Van der Bremt bleibt ja da irgendwie immer hinten. So als rechter Innenverteidiger weiß ich auch noch nicht ganz, was ich davon halten soll.
Bisschen verschwendet meiner Meinung nach. Ich habe es ja letzte Woche diesen Stat angemerkt, dass es nur zwei Spieler gibt mit mindestens 7 Defensivduellen und 5 Dribblings pro 90 Minuten, da ist eben Van der Bremt dabei und deswegen, ja, glaube ich, in der Breite mit seiner Laufstärke wäre der, ja, schon wichtig.
Sehe ich auch so, ich meine, natürlich Personal, also ich finde Muheim dafür prädestiniert, dass der mit Ball irgendwo im Zentrum ist. Er hat gefehlt, weiß nicht, ob er nächste Woche noch fehlt, das ist, glaube ich, ja, noch nicht, ja, ganz entschieden.
Auch im Gespräch, dass dann vielleicht Oliveira wieder zum Einsatz
stimmt,
kommt.
Stimmt, hat es auch schon gut gemacht. Katterbach, muss man auch sagen, ja, funktioniert noch nicht so wirklich. Er war ja dann auch eher so ja, das Pendant zu Jatta links irgendwie breit, was ich halt dann auch nicht verstehe, ist Haier kam rein. Eigentlich ein Spieler, den ich ja, stärker finde, wenn er irgendwo im Zentrum agiert. Und er war ja dann irgendwie auch links am Flügel, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und ja, aber jetzt bin ich sehr abgeschweift, um nochmal da auf diese Minuten in der ersten Halbzeit zu kommen. Ja, fand ich auch, da hat man dann gesehen, wie es ausschauen soll. Aber auch da, also finde ich, war immer so theoretischer Druck, aber so wirklich gefährlich wurde es halt einfach nie. Der HSV hat am Ende 11 Abschlüsse, 7 davon wurden außerhalb des 16ers abgegeben und kein einziger davon ging aufs Tor. Also das zeigt ja auch, dass auch wenn man vielleicht im Gegenpressing Ball erobert, dass die Folgeaktion dann halt einfach ja, komplett fehlt.
Ja, vor allem Glatzel, der beste Torjäger in dieser Zweitligasaison ist, den bekommt man auch kaum in Abschlusssituationen. Er hat sich mal eine gute Situation selbst herausgearbeitet, dann aus ja, knapp 16 Metern abgeschlossen, war nicht schlecht, aber insgesamt ja viel zu wenig. Auch seit Baumgart hatte er in 3 Spielen gerade mal 5 Abschlüsse. Sonst hat er in dieser Saison 3 pro 90
Minuten. Und einer davon noch 11 Meter. Ne?
Genau, richtig. 0,95 expected goals, davon ein Elfmeter, also sind wir bei 0,2 aus dem Spiel. Und ja, wie gesagt, auch kaum in gefährlichen Zonen. Ja, bevor wir hier nur auf dem HSV rumhacken, wollen wir natürlich auch die Fortuna loben, die das da wirklich stark gemacht hat. Was ich auch besonders gut fand, was sich gut gegen den Ball kompensiert hat, war die Doppel-6 mit Tanaka und Engelhardt. Da gab es ja auch so einen kleinen Rollentausch, da war ja Tanaka jetzt mehr tiefer im Spielaufbau, hatte dann, glaube ich, auch die meisten Ballaktionen bei der Fortuna, aber auch gegen den Ball sah das gut aus, nämlich Tanaka, der da so mehr den Raum abgedeckt hat mit 11 abgefangenen Pässen und auf der anderen Seite Engelhardt, der da ein bisschen aggressiver an den Mann ist mit 15 Defensivduellen, auch die meisten Kilometer abgespult, also ja, hat sich gut ergänzt, dieses Duo im Mittelfeld.
Ja, ist für mich ohnehin ein sehr, sehr, sehr gutes Duo, davor noch Johannesson, muss man sagen, also in der Theorie und eben vor allem Engelhardt und Tanaka. Ja, für mich ein sensationelles Zentrum für Zweitliga-Verhältnisse. Das hat richtig funktioniert. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Durch die Bank fand ich es gut. Ich fand auch Gavori links hinten gut. Ich finde, ja, Zolles ist sensationell gut, um es einfach mal so zu sagen.
Ja, war ja auch, sag ich mal, ein relativ einfacher Plan der Fortuna bei Ballgewinn, möglichst schnell auf die linke Seite zu kommen, war auch Großteilangriffe. Da noch ein Stat dazu. Zolles mit 7 Tempoläufen, das heißt, ja, Läufen, wo er Platz hat, mit dem Ball zu laufen, statt ins Dribbling zu gehen, zeigt natürlich dann auch, dass der HSV da anfällig war, was die Konterabsicherung angeht, auch wenn es zwischenzeitlich mal ganz okay war.
Ja, auch am Ende Fortuna Düsseldorf 8 Konterangriffe, auch sehr eindeutig zum Vergleich, der HSV hatte sage und schreibe 0. Klar ist natürlich der Statik des Spiels geschuldet, aber ja, wenn du 8 Umschaltaktionen zulässt, dann bestätigt das natürlich, dass die Konterabsicherung nicht passt. Und ja, ich finde dieses Duo Gavori und Zolles, also Gavori kann man diskutieren, auch sicherlich schon schlechte Spiele gemacht. Aber ich fand das jetzt eigentlich ganz interessant. Ich fand, Gavori hat es immer recht breit angelegt, ist da oft rechts links sehr breit rausgeschoben. Und ja, da ein bisschen den HSV gebunden. Dadurch war ja so im Halbraum ein bisschen mehr Platz für Zolles. Und Zolles darf sich ja gegen den Ball auch immer mal eine Ruhepause gönnen. Aber muss man auch sagen, ja, initiiert das 1-0, erzielt das 2-0 selber. Wenn es ein Spieler dann so zurückzahlt, dann glaube ich, darf er die sich auch weiterhin gönnen.
Ja, also wirklich richtig gut für diese Liga Zolles. Deswegen gingen wahrscheinlich dann auch 41% der Angriffe der Düsseldorfer über seine Seite. Ja, ansonsten, was mir noch aufgefallen ist beim HSV, ein ziemlich guter Wert, wenn man ihn so nackt sieht, nämlich 91% angekommene progressive Pässe. Aber ich glaube, das ist auch ein Problem, was das HSV-Spiel beinhaltet. Man hat vielleicht immer mal wieder geschafft, die erste Linie zu überspielen, hat dann auch vielleicht die Möglichkeit gehabt, aufzudrehen, aber dann hat eben diese Tiefe im Spiel gefehlt. Ich glaube, das ja, zeigt dieser Wert auch nochmal ganz gut.
Ja, sehe ich auch so. Vorhin schon mal ganz kurz angerissen, im Spielaufbau sind sie ja da sehr, mit sehr viel Personal im Zentrum. Ich finde aus meiner Sicht, ja, Steffen Baumgart steht ja eigentlich dafür, relativ vertikal zu spielen. Wenn du so viel Personal im Zentrum hast, dann nimmst du dir halt auch irgendwie die Option, mal, ja, mal was zu überspielen. Und deswegen, ja, wahrscheinlich auch ein Wert, der gut klingt, aber ja, viele progressive Pässe halt wahrscheinlich so ins mittlere Drittel, aber ins letzte und vor allem hinter die gegnerische Abwehrkette, wie wir es ja schon angerissen haben, ja, sind sie nicht gekommen. Und deswegen unter dem Strich kann man da, glaube ich, festhalten, eine verdiente Niederlage und ja, viel Arbeit für Steffen Baumgart.
Richtig, viel Arbeit gibt es dann nächste Woche im Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Man steht nach wie vor auf Rang 3, hast du ja schon eingangs erwähnt, obwohl man nur 4 Punkte aus den letzten 5 Spielen holte. Also grundsätzlich ist natürlich noch alles drin beim HSV. Sind zwar jetzt schon 5 Punkte auf Kiel auf Rang 2, Ja, aber wie gesagt, noch 9 Spiele und die Konstanz der Mannschaften da oben ist nicht immer ganz so hoch. Fortuna jetzt hingegen zuletzt etwas konstanter mit 5 Spielen ohne Niederlage, immerhin 9 Punkten aus diesen 5 Spielen, jetzt bei 40 Punkten, ein Punkt hinter dem HSV. Und als nächstes geht's an die Bremer Brücke zum VfL Osnabrück.
Zeitgleich am Freitagabend fand die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock statt. Ich würde sogar behaupten, die Partie war nicht von weniger Bedeutung, allerdings natürlich am ganz anderen Ende der Tabelle. Am Ende konnte sich die Elf von Mersat Selimbegovic mit 0:1 auswärts durchsetzen. Nachdem die Kogge in der ersten Halbzeit überlegen war, neutralisierte sich die Partie im zweiten Durchgang. Allerdings war es in der 72. Minute erst der Fall, dass Kevin Schumacher die Gäste in Führung brachte. Das konnte man am Ende dann auch über die Zeit bringen und zum unter dem Strich schon verdienten 0:1 Erfolg mit nach Hause nehmen. Eintracht Braunschweig, Christian, du hast es letzte Woche schon gesagt, nach der Niederlage in Nürnberg, dass dir die Stimmung, die Gemütslage rund um Braunschweig lange Zeit etwas zu positiv war, dass die Berichterstattung ja schon dahin ging, dass die so gut aktuell drauf sind, dass die die Klasse halten. Jetzt muss man sagen, nach dem Spieltag, um es nicht vorwegzunehmen, kommen ja danach immer zum Ausblick, aber aktuell stehen sie jetzt eben auf Platz 17. Glaubst du, die gehen runter am Ende oder wie schätzt du die aktuell ein?
Ja, schwer zu sagen. Also wenn man da sich in der Fanszene so umhört, zumindest was ich so gehört habe, ist die Stimmung aktuell ziemlich schlecht. Also da fühlt man sich aktuell so, als wäre der Scherning-Fußball etwas entschlüsselt. Ich meine, jetzt haben sie nur einen Punkt aus den vergangenen 4 Spielen geholt. Sie kassieren zwar wenig Gegentore, aber sie schießen eben auch extrem wenig Gegentore. Und ich glaube, das hat man auch gegen Rostock gesehen, dass man keinen Plan B hat. Der Plan A sieht so aus, dass man eben kompakt steht, kompakt verteidigt, dann viel auch über zweite Bälle macht, da umschaltet. Und das ist eben gegen Rostock nicht gelungen. Und dementsprechend gab es dann auch relativ wenig Torchancen für die Braunschweiger. Haben dann ja auch versucht, vielleicht mit Uccia da eine neue Komponente reinzubringen im Sturm. Vielleicht auch einer, der mal einen Ball festmachen kann. Das hat zwischenzeitlich mal gut geklappt. Da hat man ihn zwischenzeitlich mal, ich glaube, zu Beginn der zweiten Halbzeit öfter mal gefunden, hatte 1-2 Chancen gehabt, aber insgesamt war das einfach zu wenig, vor allem die erste Halbzeit. 11:2 Schüsse pro Hansa, 1,1:0,2 Expected Goals, also da hatte man schon ordentlich Glück, dass man nicht da schon in Rückstand lag, weil Hansa wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, die eine mannschaftlich geschlossene Leistung gesehen hat, was ja bei Rostock in den letzten Wochen nicht immer zu sehen war, und sie haben auch vor allem Mut bewiesen und haben da teilweise wirklich gut nach vorne gespielt, wie ich fand.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, dieser Stimmungswechsel in Braunschweig, der kam recht rasant, weil vor ein paar Wochen war ja noch alles gut. Ich glaube auch, in Nürnberg, wird man danach sagen, zweite Halbzeit zeigt ja eigentlich, dass wir es besser können. Und Rostock auf der anderen Seite kam ja in einer sehr schlechten Verfassung. Weiß nicht, wie es da bei einer Niederlage auf dem Trainerstuhl weitergegangen wäre. Und deswegen war es für mich schon überraschend, dass die erste Halbzeit so eindeutig verlief. Du hast es schon gesagt, die Abschlüsse Expected Goals, was ich fast noch überraschender finde, ist tatsächlich die Passivität von Eintracht Braunschweig. Rostock ist ein Team, das sich wirklich nicht über Ballbesitz definiert, aber die hatten zur Halbzeit 60% Ballbesitz, 85% Passquote, Braunschweig hingegen 70% Passquote. Also das ist schon alarmierend. Viele einfache Ballverluste. Uccia, du hast es gesagt, eine neue Komponente. Er hat am Ende auch 20 Kopfballduelle geführt, das ist für meinen Geschmack dann schon wieder zu viel. Zeigt auch, und so resultiert dann wahrscheinlich auch die schlechte Passquote, dass man einfach extrem viel lang auf ihn geschlagen hat. Und es hat aber nicht funktioniert im ersten Durchgang und ich sehe es absolut genauso. Plan B fehlt mir da aktuell komplett. 5-3-2 tief verteidigen und dann irgendwie Philipp, Gomez, Kaufmann suchen und finden, funktioniert aktuell null. Auch klar, Gegner haben sich da ein bisschen besser drauf eingestellt. Im Ballbesitz fehlt es komplett, das ist okay, das ist das eine, und ich finde aber halt auch, gegen den Ball war es in der ersten Halbzeit ja auch wirklich schlecht. Hansa Rostock hat 15 Positionsangriffe, 8 davon sind in einem Abschluss gemündet, also mehr als die Hälfte. Das zeigt ja auch, dass gegen den Ball da auch vieles nicht funktioniert hat.
Ja, richtig. Ich glaube, sie haben sich zu sehr darauf verlassen, dass eben die Rostocker müssen und keine Lösungen finden. Allerdings hat dann Selimbegovic, glaube ich, auch gut aufgestellt. Ich glaube, mit Rhein und Dressel im zentralen Mittelfeld hatte man ein bisschen mehr Spielstärke. Das hat sich dann auch über das ganze Spiel bemerkbar gemacht. Tatsächlich Hansa mit 41% der Angriffe durchs Zentrum. Also ja, da hat man schon gemerkt, dass etwas mehr Spielkultur vorhanden war. Andererseits Braunschweig, das, was sie eigentlich ja so stark macht, nämlich das Zentrum schließen, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, und das 1:0 ist ja dann auch mehr oder weniger übers Zentrum gefallen. Zunächst ja, war es ein Angriff über den Flügel und dann eben ja, das Spiel in den Halbraum. Guter Schnittstellenpass von Neidhardt auf Ingelsson, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, sehr beweglich, auch immer wieder in den Halbräumen unterwegs, der dann raus auf Pröger legt und dann die Flanke zum zweiten Pfosten auf Schumacher, was man natürlich auch besser verteidigen ja, kann,
schon. Muss
man
auch sagen. Ich finde schon den Zweikampf Pröger gegen Gersbeck. Gersbeck ist ja auch ein Büffel, darf auch nie so einfach vorbeikommen am Flügel. Auch Lukoki schaut da nur zu. Also sehe ich absolut genauso. Kann man besser verteidigen, war ganz gut gemacht. Für mich sinnbildlich auch im ersten Durchgang schon eine Sehne, ja, die einfach zeigt, dass Braunschweig gegen den Ball nicht da war, immer einen Schritt zu spät war. Das war ein Abschluss von Ingelsson, der an die Latte geht. Ja, da verteidigt man mit der Abwehr nach vorne, aber hat auf Dressel, den ich übrigens auch sehr gut finde, in vielen Partien, auf ihn hat man keinen Druck, dann ist natürlich, geht hinten die Tiefe auf. Ingelsson läuft durch und trifft die Latte und da hatten sie eben schon Glück. Und ja, also ich finde es immer besorgniserregend, wenn es mit Ball und gegen den Ball nicht passt. Und das war an dem Tag der Fall, Selim Begovic, sehe ich auch so, hat da ganz gute Entscheidungen getroffen mit seinen 4 Wechseln in der Startelf. Brumado vorne wieder reingebracht, der hat, finde ich, auch viel gearbeitet. 5 Fouls am Ende für ihn, sagt jetzt alleine nicht viel aus, aber zeigt trotzdem so ein bisschen, dass er schon auch viel gearbeitet hat und das finde ich auch immer wichtig. Er hat 35 Zweikämpfe geführt, das sagt schon mehr aus, es waren auch die meisten des Spieltags, beziehungsweise des Spiels. Also ja, hat vorne schon angefangen, finde ich, bei Hansa Rostock, die da vor allem in der ersten Halbzeit in ihrem 3-4-3, also da waren ja wirklich Pröger, Brumado und Ingelsson sehr hoch, ja, da sehr hoch gepresst und das hat gut funktioniert. Und das ist für mich dann auch der Fußball, den ich eigentlich mit Mersat Selim Begovic verbinde, so von Jahren Regensburg, immer aktiv, immer aggressiv, immer nach vorne verteidigen, ja, gut auf zweite Bälle sein. Und ja, frage ich mich fast, warum das bislang so selten funktioniert hat.
Ja, frage ich mich auch. Auf der anderen Seite hat man natürlich gesehen, dass die Braunschweiger mit diesem Druck, wenn sie auch mal höher angelaufen werden, überhaupt nicht klarkommen. Haben es da, glaube ich, im 3-1-Aufbau probiert. Haben dann letzte Woche beispielsweise gegen Nürnberg auf 3-2 umgestellt, was ja dann besser funktioniert hat. Aber diesmal da wirklich keine Lösungen gefunden, auch nicht zu ihrem Konterspiel gefunden. Kein Konter gefahren, auf der anderen Seite selbst 3 kassiert. Also ja, hat aktuell, muss man aus Braunschweiger Sicht sagen, leider wenig gestimmt. Wenn ich auf Rostocker Seite noch hervorheben möchte, ist Van der Werf, der da auch den Laden gut dicht gehalten hat in der Defensive, 75% Defensivduelle gewonnen. Du hast es vorhin schon gesagt, Uccia mit sehr vielen Kopfballduellen, allgemein in diesem Spiel sehr viele Luftduelle, 73 an der Zahl, ist ein sehr hoher Wert. Van der Werf da mit 56% gewonnen, auch ein guter Wert. Dann 80% der zweiten Bälle gewonnen. Das war eben auch wichtig gegen diese Braunschweiger, die ja über diesen zweiten Ball kommen und auch mit 16 Balleroberungen die meisten auf dem Platz. Also ja, eine rundum starke Defensivleistung von Van der Werf, da dann auch mit Ball noch ja, gute Pässe gespielt hat.
Ja, sehe ich genauso. Ich würde auch Jonas Davidter vorheben. Ja, das erste Mal seit Dezember wieder gespielt. Ich finde, er gibt dem Ganzen auch nochmal eine Ballsicherheit, die er wahrscheinlich irgendwo beim HSV noch unter Tim Walter gelernt hat und immer an den Tag legen musste. 90% Passquote ist auch ein Wert, den man ja von der Hansa Rostock Abwehr selten liest oder sieht. Und bei ihm war es aber der Fall, 90% seiner Bälle sind angekommen, 75% seiner Defensivduelle gewonnen. Also er war für mich auch ein wichtiger Faktor da in der Dreier-Abwehrkette. Und ja, du hast gesagt, zweite Halbzeit finde ich vor allem extrem viele zweite Bälle. Ja, gesehen in der zweiten Halbzeit über 20%. Der Pässe waren lange Bälle eben auf beiden Seiten, deswegen ja, war es dann natürlich recht wild. Zur Wahrheit gehört auch, dass 2 Minuten nach dem 1:0, finde ich, schon eine Chance war für Lukoki, wo er es 1:1 machen kann, ja, wo die rechte Defensivseite von Rostock mal blank ist, wo sich Kaufmann gut durchsetzt und Philipp dann links durchsteckt. Aber ansonsten ja, wurde es dann eben auch noch nicht mehr so richtig zwingend und so richtig in Gefahr war das 0:1 am Ende nicht. Und deswegen ja, schon was zum Nachdenken für Daniel Scherning und Eintracht Braunschweig und auf der anderen Seite natürlich was zum Freuen.
Ja, sehr wichtig für Rostock, die sich damit an Braunschweig vorbei schieben, jetzt auf Platz 16 mit 25 Punkten, dahinter bleibt eben Braunschweig mit 24 Punkten. Ja, Rostock kann dann nächste Woche zu Hause nachlegen gegen Greuther Fürth, die jetzt auch nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen mit 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen. Braunschweig hingegen nach einer Heimniederlage dann auswärts ran müssen, ist nie einfach. Geht nach Paderborn zur Elf von Lukas Kwasniok.
Damit kommen wir zur mit Abstand torreichsten Partie am Wochenende der zweiten Fußball-Bundesliga. Und zwar zur Partie zwischen Schalke und Paderborn. Beide trennten sich am Ende 3:3 unentschieden. Kenan Karaman brachte Schalke nach gut einer halben Stunde per Elfmeter in Führung. Brian Lassmer erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Sah vieles Richtung Heimsieg aus, aber es kam anders. Aaron Zehnter brachte Paderborn in der 60. Minute nochmal ran. David Kinzombi konnte in der 78. Minute ausgleichen. Und Klaas, ja, mit dem vermeintlichen Siegtreffer in der 86. Minute, dem war allerdings nicht so, denn Keke Top, ja, mit einer schönen Einzelleistung, mit einem schönen Tor in der 92. Minute mit dem 3:3 unentschieden, das dann am Ende dazu führt, dass beide mit dem Ergebnis zufrieden sind, aber irgendwie auch nicht zufrieden sind. Ja, große Frage für mich. Schalke in den letzten Wochen sehr schlecht gewesen, oft nach Magdeburg gefühlt totgesagt. Dann war ein Spiel wie gegen St. Pauli dabei, das nicht nur aufgrund des Ergebnisses sehr überraschend war, sondern auch aufgrund der Herangehensweise, die eben wirklich sehr aktiv war, auch sehr mutig war gegen den Ball. Deswegen meine Frage an dich, Christian, war es jetzt wieder so, dass Schalke einen aktiven Ansatz hatte oder war es ein Rückfall in alte Zeiten?
Ja, war vor allem wieder aktiv gegen den Ball, war ja die gleiche Aufstellung wie gegen St. Pauli. Das heißt, Schallenberg wieder in der Innenverteidigung und es hat eigentlich die erste Halbzeit relativ gut funktioniert. Man wollte eben gegen dieses spielstarke Paderborn aggressiv zu Werke gehen, aggressiv gegen den Ball arbeiten. Ja, und hat dann im Mittelfeldpressing beziehungsweise teilweise sogar im Angriffspressing gegen Paderborn da agiert. Also wenn da mal ein Rückpass kam, dann ist man schnell rausgerückt, ist draufgegangen, war dann auch relativ hoch die Kette. Ja, und es war in der ersten Halbzeit relativ wenig Spielfluss, viele Zweikämpfe, viele Unterbrechungen. Und es kam den Schalkern offensichtlich zugute, die Paderborner, die sich ja schon über das Spielerische definieren, kamen da relativ schlecht in ihr Spiel, haben ja viel versucht über Steilklatsch, aber Schalke war da wirklich gut am Mann. Gab trotzdem immer wieder Szenen, wo sich dann Paderborn mal durchkombinieren konnte, da wurde es dann schon mal gefährlich, aber insgesamt Paderborn mit nur 5 Schüssen in der ersten Halbzeit, auch nur 0,3 Expected Goals, also relativ wenig ging da nach vorne, auch wenn wir uns die Angriffe anschauen, 16:11 pro Schalke, das war jetzt auch spielerisch kein Leckerbissen, viel Arbeit bei Schalke, viel Stückwerk, wie man es so kannte, aber eben viel Kampfgeist, viel auch über Balleroberungen, wenn wir uns die hohen Balleroberungen anschauen, 7:2 pro Schalke in der ersten Halbzeit, also das war ein Mittel, Paderborn hatte auch teilweise auf Teufel komm raus versucht, hinten raus zu zocken. Das kam dann tatsächlich den Schalkern entgegen. Da wurde es dann immer mal wieder gefährlich im Spielaufbau. Ja, aber letztendlich auch jetzt von Schalke keine riesen Torchancen. Da musste dann ein Handelfmeter her, wie so oft, wenn in solchen Spielen wenig geht. Und den hat dann Karaman auch eiskalt verwandelt. Ja, und dementsprechend war es jetzt keine unverdiente Führung für Schalke, weil sie eben gegen den Ball so aggressiv gearbeitet haben, da Paderborn gut runtergezogen haben, auch schlechte Passquote von Paderborn, also nicht so hoch, wie man sie kennt. Und deswegen, wenn auch viel lange Bälle im Schalker Spiel, vielleicht nicht unverdient diese Halbzeitführung.
Ja, wenn ich mir die Passquote anschaue, du hast es schon angerissen, mit Mitte 70%, dann zeigt das auf jeden Fall, dass da nicht alles so geklappt hat, wie sich Lukas Kwasniok das gewünscht hat. Auf der anderen Seite, Schalke, du hast es gesagt, jetzt auch nicht mit vielen Chancen. Lukas Kwasniok war danach auch der Meinung, er steht dann auf einmal 2:0. Und so ganz warum, wusste er eigentlich nicht. Siehst du es auch so, dass das 2:0 schon zu hoch war zu dem Zeitpunkt, wenn es dann fällt in der zweiten Halbzeit?
Tatsächlich, ich kann ja mal meinen Stichpunkt vorlesen. Schalke führte 2:0, ohne offensiv ein überragendes Spiel zu machen. Also ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, hat natürlich dann Paderborn auch dazu geholfen, vor allem bei diesem 2:0 kurz nach der Halbzeit, was dann ziemlich einfach fiel. Da ist Obermeier aus seiner Position völlig unnötig rausgerückt auf Mörkin, der denn den tiefen Ball auf Lassme spielen kann. Auch Kurda steht da nicht gut wie die gesamte Viererkette. Und Lassme belohnt sich dann einfach mal für sein Spiel, was ja auch immer sehr viel Aufwand beinhaltet, viel im linken Halbraum bewegt, viel probiert und eben sich da mal belohnt und den Ball wirklich sehr sehenswert eingeschweißt. Und wie gesagt, war dann 2:0 für Schalke, ohne dass sie jetzt wirklich nach vorne so viel machen, aber eben defensiv relativ gut Paderborn im Griff gehabt haben.
Aber ist natürlich auch typisch Paderborn, nicht umsonst das Team, das mit 14 Punkten schon die meisten nach einem Rückstand holen konnte. Und das konnte man, glaube ich, auch eben jetzt am Wochenende wieder sehen, dass sich die Mannschaft nicht aufgibt, dass Lukas Kwasniok da auch immer kreativ ist, noch ein paar Ideen von der Bank, noch ein paar taktische Umstellungen mitgibt. Und was ich auch ganz spannend finde, ist der Torschütze zum 2:1, Aaron Zehnter. Ja, Kwasniok hat danach gemeint, er hat gespielt und eben nicht Leipertz, weil es ihm wichtig war, eine flache Eröffnung zu finden. Und Leipertz ist eher einer, der sich immer an der letzten Linie schon orientiert. Aaron Zehnter da ein bisschen flacher. Und ja, Aaron Zehnter hat ja sein eigentliches Debüt in der Startelf jetzt gegeben, weil gegen Osnabrück musste er nach einem Platzverweis früh raus. Ja, wie hast du ihn gesehen? Wie war sein Tor? Ich glaube, es ist auch kein Zufall. Ich habe gelesen, Paderborn hat sehr viele Angriffe über links gespielt. Scheint, als hätte der junge Mann, der von Augsburg 2 kam, eine ganz gute Partie gezeigt.
Ja, tatsächlich war er da sehr aktiv, nicht nur wegen seines Traumtors. Fast 50% der Angriffe von Paderborn über links, weil eben er viel initiiert hat, eben auch viel im letzten Drittel dann mitgemacht hat. 9 Flanken, auch ein sehr hoher Wert. Was natürlich auch daran lag, dass viel über die linke Seite ging bei Paderborn, war natürlich auch Ansa, der natürlich wieder sehr gut gespielt hat, immer wieder sich halblinks hat fallen lassen. Also ich kann es nur immer wieder wiederholen, ein sehr interessanter Spieler, weil er eben schnell ist, mobil, robust, technisch, also hat grundsätzlich alles, was man braucht. Auch ja, wieder 4 seiner 6 Dribblings gewonnen, 5-mal in den 16er eingedrungen. Ja, wirklich ein gutes Spiel gemacht in Verbindung mit Zehnter, der dann eben dieses 2:1 in der 60. Minute war es, glaube ich, gemacht hat. 60. Sehr spektakulär und was sich dann auch ein bisschen angedeutet hat. Schalke wurde mir dann zu passiv. Ja, eigentlich schwer verständlich, weil es lief ja gut mit dieser aggressiven Spielweise. Man hatte anscheinend das Gefühl, jetzt nach dem Heimsieg gegen den Tabellenführer und jetzt 2:0 Führung gegen Paderborn, dass es ja einfach läuft. Aber man sieht eben, bei Schalke läuft noch nichts von allein. Das wird wahrscheinlich auch diese Saison nicht mehr passieren. Da braucht es eben weiterhin harte Arbeit. Ja, und Paderborn durfte eben immer mehr spielen, das, was sie ausmacht. Im Gegensatz zur ersten Hälfte, wo wir viele Unterbrechungen hatten, kamen sie jetzt in ihren Spielfluss, waren mehr in der gegnerischen Hälfte, mehr linienbrechende Pässe, weil eben auch riesen Lücken vor der Schalker Kette zu finden waren. Ja, und da drohte jetzt das Spiel extrem zu kippen in dieser Phase.
Ja, es drohte ja nicht nur, es ist ja dann auch wirklich gekippt. Was machst du dafür verantwortlich? Ist es wirklich die Passivität, die Schalke an den Tag gelegt hat? Waren sie dann nicht mehr so mutig, nicht mehr so nach vorne verteidigt? Haben auch die Ideen mit Ball gefehlt? Hat man den einfach nur noch abgegeben? War es dann wirklich so, dass ein Spiel auf ein Tor war, das dann ja fast folgerichtig auf Seiten der Paderborner gekippt ist?
Es war tatsächlich lange Zeit so, aber Schalke hat sich dann tatsächlich noch vor dem Ausgleich etwas stabilisiert, haben dann wieder etwas höher attackiert. Und ja, dann war Paderborn wieder etwas weiter weg vom Tor gehalten, hätte er dann fast sogar das 3:1 für Schalke gegeben, da wurde ein Elfmeter gecheckt, Foulspiel an Terodde, wurde dann letztendlich nicht gegeben, obwohl man ihn rausgeschickt hat. Ja, und auf der anderen Seite gab es dann eben den Elfmeter für Paderborn, Handelfmeter, ja, ausgleichende Gerechtigkeit möchte man sagen bei diesen Handelfmetern, nachdem es einen für Schalke gab, auch für Paderborn, den dann Kinzombi verwandelt hat. Ja, und dann hat man es eigentlich schon komplett hergegeben. Schalke, dann hat sich geplagt, will ich mal sagen. Und Mörkin dann mit einem bösen Fehler im Spielaufbau, da hohe Balleroberung für die Paderborner und dann ja wieder mal eine sehr schlechte Boxverteidigung. Flanke von Conte auf Leipertz, der den da auf links im 16er annehmen kann und dann einen Flachpass im 16er auf Klaas spielen kann und der dann ja den Keeper umkurft, Müller. Und zum 3:2 einschießt natürlich auch gute Wechsel von Kwasniok. Ich glaube, er hat sogar 4-mal auf einmal gewechselt. Unter anderem eben Conte, der diese Flanke auf Leipertz schlägt, auch eingewechselt. Und dann Klaas ebenfalls eingewechselt mit dem 3:2. Also ja, schien zu diesem Zeitpunkt alles perfekt zu sein für die Paderborner.
Ja, apropos Lukas Kwasniok, er sagt auch, es schien perfekt zu sein, aber er spricht auch ganz klar an, der Jubel war ihm zu viel, ja, die sind durchgedreht, seine Jungs, sein Team und auch sein Staff, als wäre das Spiel schon gewonnen. Er hatte eben auch gemeint, ja, Jungs, es ist die 86. Minute, wir haben auch viel Nachspielzeit, war ja auch so, gab ja auch, ich glaube, 8 Minuten Nachspielzeit. Ich frage dich jetzt nicht, ob sie zu viel gejubelt haben, das ist ja Quatsch, aber ja, lustige Aussage und muss mir auch sagen, er hat aus Paderborner Sicht leider recht behalten, denn am Ende in der 92. Minute war Keke top zur Stelle. Ja, muss man auch sagen, sehr schönes Tor, wie ich finde.
Ja, also da muss man sagen, auch schwer zu verteidigen. War ein langer Ball, ich glaube, verlängert von Terodde und wie den dann top mit der Hacke mitnimmt.
Wobei Kwasniok, muss ich dich kurz unterbrechen, da fällt es mir ein, hat auf der PK auch angesprochen, dass er eben vorher umgestellt hat, vorher im 4-2-3-1 verteidigt und dann eben Kinzombi zurückgezogen, ja, zu so einem 5-2-3 und dadurch hat eben der eine Spieler im Mittelfeld gefehlt, weshalb schon der zweite Ball verloren geht. Ja, also ja, er nimmt sich da selbst mit in die Kritik, aber er spricht ja auch für ihn.
Ja, klar. Aber ich glaube, ein Kopfballduell gegen Terodde kann man immer verlieren, egal mit wie viel Mann du da stehst und wie den dann top mit der Hacke mitnimmt. Also es macht auch nicht jeder, wie er den dann auch in der zweiten Aktion ja, weiter sich auf links legt und dann abschließt, ist natürlich wirklich richtig stark gemacht. Also ja, da sehe ich ganz klar die Lorbeeren beim Angreifer. Das ist wirklich schwer zu verteidigen. Ja, und am Ende steht dann Paderborn eben doch nur mit einem Punkt da, nachdem man gedacht hat, ja, man hat das Spiel gedreht auf der anderen Seite. Schalke hat gedacht, mit 2 zu 0, nächster Heimsieg. Hin raus kann man dann noch zufrieden sein mit diesem 3 zu 3, was eben ein großes Problem bleibt. Ich habe es gesagt, gegen den Ball war das lange Zeit wirklich völlig okay, aber mit Ball gibt es eben noch Probleme, vor allem im Spielaufbau, wenn ich mir die Passquoten der Innenverteidiger mal ansehe. 79% bei Schallenberg, 74% bei Kalasch. Dann Mörkin links mit 76%, Soppi mit rechts 88% Passquote. Also das ist noch okay, aber ansonsten in der Viererkette muss dann schon die Passquote, vor allem bei den Innenverteidigern, eigentlich schon bei 90% liegen, wenn du dann einen geordneten Spielaufbau pflegen willst. Das waren eben mal wieder viele lange Bälle bei Schalke. Eben viel auf harte Arbeit, was ja dann ja oftmals klappt und ja, dann eben auch nicht mehr. Zu viel Glückssache teilweise im Schalke-Aufbauspiel. Ja, deswegen muss ich sagen, am Ende vielleicht, wenn auch wenn man die Stats anschaut, 2,2 zu 2,5 Expected Goals, am Ende dann doch, glaube ich, ein verdientes 3 zu 3.
Ein verdientes 3 zu 3, das sich für Karel Gerrards am Ende wie eine Niederlage anfühlt, sagt er. Aber er räumt auch gleich hinterher ein, dass das Gefühl vielleicht auch bei Lukas Kwasniok so ist. Ich glaube, das fasst die Partie ganz gut zusammen. Beide hätten gerne gewonnen, beide hätten gewinnen können. Und beide müssen am Ende mit dem Punkt zufrieden sein. Tabellarisch der Punkt SC Paderborn ja, auf Platz 6 jetzt mit 39 Punkten. 2 Punkte lediglich hinter dem HSV, also nach wie vor alles möglich. Auf der anderen Seite der FC Schalke 04 bleibt auf Platz 14 mit 30 Punkten jetzt, immerhin 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf Hansa Rostock 6 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, auf Eintracht Braunschweig. Ja, zumindest in Richtung Klassenerhalt schaut es ganz okay aus, sage ich mal. Nächste Woche möchte Schalke sicherlich nachlegen. Duell beim anderen Absteiger, ja, bei der Hertha am Sonntag auch durchaus interessant. Beide ja nicht gerade mit einer guten Saison. Auf der anderen Seite der SC Paderborn, hatten wir es vorhin schon drüber, empfängt am Freitagabend gleich daheim Eintracht Braunschweig.
Nächste Partie, Wien-Wiesbaden gegen Hannover 96 am Ende ein 1 zu 1. Zwei Flanken sorgten hier für die beiden Treffer in der ersten Halbzeit. Ivan Prittain mit dem 1 zu 0 für Wien nach 33 Minuten. In der zweiten Halbzeit konnte dann Hannover noch ausgleichen. 54. Minute Vogelsammer nach Halstenberg Flanke zum 1 zu 1. Mal wieder Stach, der Joker. Ja, Leitl sprach letztendlich von eigentlich einer guten ersten Halbzeit. Er hat eine gute Struktur gesehen, eine gute Kontrolle, ohne allerdings gefährlich zu werden. Wie hast du die Hannoveraner in dieser ersten Halbzeit gesehen?
Ja, er hat auf jeden Fall recht, dass sie an sich eine gute Kontrolle hatten. Ja, sehr viel den Ball, über 70% Ballbesitz, das ist ganz klar. Aber er spricht es ja selber an, dass sie nicht wirklich gefährlich wurden. Deswegen auch gleich eine Zahl am Anfang, die das belegt. Ja, in der ersten Halbzeit 29 Positionsangriffe, also 29 Mal. Ja, einen aktiven Angriff im eigenen Ballbesitz gehabt und zum Abschluss gebracht. Davon haben sie ganze 2. Also das zeigt schon viel den Ball, viel optische Überlegenheit, aber eben wirklich sehr wenig Gefahr. Ja, wie so oft mit der Raute agiert. Ja, einzige Interessante war, dass Leopold diesmal halb links angefangen hat. Das habe ich so nicht gekannt. Leopold eigentlich sonst immer rechts. Und Schaub war eben jetzt halb rechts, Ernst auf der 10. Das hat Leitl dann aber auch nach 20 Minuten gut umgestellt. Hat anscheinend ihm auch nicht so gefallen. Was noch ganz interessant war, eben Marcel Halstenberg, diesmal Linksverteidiger von Anfang an. Schon im letzten Spiel gegen Düsseldorf zur Halbzeit haben die beiden Positionen getauscht, also RAMB und eben Halstenberg. Und bereitet ja dann auch das Tor vor in der zweiten Halbzeit, da kommen wir dann später dazu. Also, das fand ich von der Aufstellung schon mal ja, relativ interessant. Das Spiel, ja, Leitl, gute Struktur. Ja, also ich fand die Struktur jetzt ehrlich gesagt nicht großartig anders als sonst. Ich meine, du siehst natürlich dann gut eine Struktur, weil ja Wien. Ja, wie letzte Woche schon ja, sehr tief verteidigt im 5-3-2. Also klar, da hast du natürlich viel den Ball, da locken sie dich dann auch nach vorne, aber ja, hat mir schon bei Hannover so die Durchschlagskraft zum einen gefehlt, aber
Ja,
auch die Idee.
warst du dann vielleicht auch so ein bisschen zu vorsichtig, weil die Hannoveraner vielleicht wussten im Hinterkopf, okay, Wien Wiesbaden, die stehen tief und wollen dann schnell kontern und ja, deswegen hat man sich darauf verlassen, jetzt nicht zu viel ins Risiko gehen, keine einfachen Ballverluste und deswegen dann vielleicht auch zu wenig Torgefahr.
Ja, kann man schon so sagen. Ich finde aber halt auch bei Hannover, jetzt auch wo Köhn weg ist und Moroja fehlt, da fehlt halt, finde ich, komplett so dieses 1-gegen-1-Element am Flügel. Ja, ist dem nicht der Typ, ist Halstenberg eben auf links gar nicht der Typ. Und deswegen spielst du dann halt viel in diesen ungefährlichen Zonen und Wehen ist ja auch gar nicht auf eine Balleroberung aus. Ja, Wehen hat am Ende so wenig Balleroberungen gehabt wie jetzt noch gar nicht in der Saison und gegen Hannover da auch noch nie ein Team weniger Balleroberungen als jetzt eben Wehen. Und deswegen dann, finde ich, tut sich Hannover halt auch schwer, ja, mal irgendwie in gefährliche Räume zu kommen, wenn ihnen der Gegner nichts anbietet. Ich meine, da tut sich fast jedes Team schwer in der zweiten Liga. Und diese erste Halbzeit war eben Paradebeispiel dafür. Man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass sie sehr kontrolliert gespielt haben, haben sie eben wenig von diesen Umschaltaktionen zugelassen. Also Wehen hatte an sich, ja, was hatten sie, eine Ecke von Günther, Kopfball von Mattissen und dann eben das Tor, das aber eigentlich auch keine Situation ist, wo ein Tor fallen, ja, darf, sage ich sogar. Es war eine Flanke aus dem Halbfeld von Hoppel. MB rutscht weg, dann ist der zweite Ball eben bei Wehen, verteidigt Hannover dann auch schlecht und dann kommt der Ball zu Bretein, der schießt eben ein und viel mehr Highlights war nicht, es hätte noch ein Highlight dazukommen können, das war eben eine Umschaltchance nach einem Einwurf von Hannover, ja, den Wehen klärt, dann kommt Hoppel an den Ball, spielt einen schönen Ball in die Tiefe, Kovacevic startet auch in die Tiefe und dann sieht man aber auch, warum MB in der Innenverteidigung ein wichtiger Faktor ist für mich. Ja, weil er einfach extrem schnell ist, hatte jetzt auch in dem Wochenende wieder einen Topspeed von 35,6 km/h und so verhindert er dann eben auch, dass Kovacevic frei zum Abschluss kommt und ja, wie gesagt, ansonsten viel mehr Highlights waren es nicht, es kann auch 0-0 zur Halbzeit stehen, am Ende stand es dann 0-1, war auf jeden Fall ja nicht gerade das spannendste Spiel der Saison bislang.
Ja, aus Hannoveraner Sicht natürlich bitter, du gehst mit dem Plan ins Spiel, bloß nicht in Rückstand zu geraten gegen Wien Wiesbaden, lässt auch relativ wenig Umschaltmomente zu, bist dann allerdings trotzdem hinten. Ja, und in der Halbzeit hat Leitl dann mit seiner Mannschaft abgesprochen, dass man dieses Spiel auf jeden Fall noch gewinnen möchte, dass man da jetzt nochmal ordentlich Druck aufbauen will. Hat man das dann direkt nach der Pause auch gesehen?
Hat ein paar Minuten gedauert, finde ich, aber dann schon. Also hat man schon gemerkt, dass schon eine andere Präsenz ist. Haben, finde ich, auch ja, so Kleinigkeiten, einfach mehr Zweikämpfe gewonnen, auch ein bisschen früher vielleicht den zweiten Ball erobert, ein bisschen den Druck erhöht, ein bisschen die Schlagzahl erhöht, auch ein bisschen das Tempo erhöht, ein paar mehr Tempowechsel gehabt. Ich finde, über Halstenberg und dem haben sie dann schon viel vorne reingespielt. Dann muss man natürlich auch sagen, ja, Vogelsammer jetzt mit seinem 5. Joker-Tor in der Saison, alle seine Tore per Einwechslung eben erzielt, das ist auch ein Element, das du halt immer bringen kannst. Also ja, ich fand Hannover dann schon besser, schon gefährlicher, aber halt nach wie vor ja viel mit Halbfeldflanken, dann halt viel, was sie ja schon gut machen, viel in der Box, viel Personal, ja, durch diese Raute, da schieben immer die drei offensiven Spieler der Mittelfeldraute schieben mit in die Box, dann eben die zwei Stürmer, also es ist dann schon viel Wucht, viel Physis und so fällt eben auch das 1-1. Ja, ich habe gedacht, dann kommt noch ein bisschen mehr von ihnen, aber ja, die Welt an Chancen habe ich auf Hannoveraner Seite dann auch nicht mehr gesehen in den nächsten Minuten.
Ja, auf der einen Seite dann vielleicht auch zu wenig offensiv von Hannover, auf der anderen Seite hat auch Kauczynski gesagt, ein gutes Spiel von seiner Mannschaft, wo man eben auch taktisch und ja, clever verteidigt hat und die Räume geschlossen hat, was es dann natürlich auch für Hannover nach dem 1-1 nicht leichter gemacht hat.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde auch Hannover ist auch ein Team, das davon lebt, dass sie eben ja so in ihr Pressing, Gegenpressing-Spiel kommen. Den Gefallen hat ihnen halt Wien Wiesbaden überhaupt nicht getan. Und ich sehe es aber auch so, dass Wien halt sehr diszipliniert verteidigt hat. Das können sie gut. Ich glaube auch, dass in der einen oder anderen Umschaltsituation mehr drin gewesen wäre. Ja, sie haben am Ende 5 Konterangriffe, ja, machen nur einen davon, nur einer davon mündet in einem Abschluss. Da wäre auf jeden Fall noch mehr gegangen. Und was ich auch, ja, eine sehr traurige Zahl aus Wehener Sicht finde, in der zweiten Halbzeit haben sie 5 ihrer 33 Offensivduelle gewonnen. Also zeigt schon, dass hinten Hannover viel wegverteidigt hat. Aber wenn Hannover, wenn Wehen da noch den einen oder anderen Zweikampf mehr gewonnen hätte, sich mal durchsetzen können, dann glaube ich, hätten sie auch ein, zwei Mal noch mit Tempo auf Zieler vielleicht sogar zulaufen können. Das wäre noch eine Sache gewesen. Hannover auf der anderen Seite, wie gesagt, klar bis zum Schluss aktiver gewesen. Ich glaube, wenn das 1-2 fällt, sagt auch keiner, ja, ist jetzt komplett aus der Luft gegriffen. Aber wie gesagt, was bei mir Hannover halt bei solchen Gegnern fehlt, ist ein Spieler, der mal ein 1-gegen-1 geht, ist vielleicht auch einer. Ja, der so ein explosiver Spieler haben sie da eben aktuell auch nicht drin, wenn ich mir die Mittelfeld Raute anschaue, Leopold, kein Sprinter, Ernst nicht, Schaub nicht. Das ist ein Element, das ja gerade bei solchen Spielen ein bisschen fehlt. Ja, allgemein jetzt die letzten drei Spiele nur 2 Punkte geholt, in Osnabrück verloren, in Wien verloren. Das sind natürlich die Spiele, wo du schon am liebsten mehr holst. Ja, aber auf der anderen Seite immerhin nicht verloren. Und ja, eine zweite Halbzeit, auf die man zumindest ja in einigen Ansätzen aufbauen kann.
Ja, ich glaube, so ganz unzufrieden war Leitl dann auch nicht. Hat er davon gesprochen, dass er die Bereitschaft bei seiner Mannschaft gesehen hat. Und ja, letztendlich ist es wahrscheinlich auch keine Schande, in Wiesbaden einen Punkt mitzunehmen. Du musst eben diese Heimspiele gewinnen, vor allem wenn du 2-0 gegen Fortuna führst, wie letzte Woche. Auf der anderen Seite dürfte auch Kauczynski sehr zufrieden sein.
Hat er 2-0 hinten gelegen.
2-0 hinten gelegen. So, man darf nicht 2-0 hinten liegen, so rum, richtig.
Das ist richtig.
Auf der anderen Seite, Kauczynski dürfte auch zufrieden gewesen sein. Es war natürlich genau der Matchplan, den er sich zurechtgelegt hat, nämlich tief verteidigen und dann trotz weniger Ballbesitzphasen immer wieder umschalten. Hat ja einigermaßen gut geklappt, hat dann auch einen Punkt letztendlich verdient gehabt. Ja, für Wien Wiesbaden geht es dann nächste Woche zum HSV. Anscheinend immer was zu holen. Ja, auf der anderen Seite Hannover 96 zu Hause gegen Kaiserslautern. Und das sind eben die Spiele, wo du dann ja gewinnen musst, um oben dran zu bleiben.
Wir kommen zum Zweitplatzierten. Wir kommen zu Holstein Kiel. Die waren am Wochenende gegen den KSC im Einsatz, konnten sich mit 1-0 durchsetzen. Louis Holtby war am Ende der Matchwinner in der 57. Minute. Ja, mit einem schönen Distanzschuss, der dann abgefälscht war, den Siegtreffer für die Kieler Störche, für das Team von Marcel Rapp erzielt. Ja, der KSC, Christian Eichner, in den letzten Wochen ja ein bisschen einen pragmatischeren Ansatz gewählt. Auch selbst gemeint, die Spiele sind oft ein bisschen zäher aktuell anzuschauen. Ja, ich sehe es eigentlich genauso, vor allem die erste Halbzeit war aus meiner Sicht schon recht zäh. Und der KSC, ja, ist aktuell nicht für Spektakel bekannt, aber der Erfolg der letzten Woche hat Christian Eichner natürlich recht gegeben, ja, wieder mit diesem 4-2-3-1 ein bisschen abwartender anzufangen. Siehst du es auch so, dass die erste Halbzeit an sich recht zäh war und ja, der KSC lange Zeit eigentlich wenig Risiko gegangen ist in diesem Spiel?
Ja, kann man schon so sagen, zäh ist natürlich ein gutes Stichwort. Bei Kiel ist natürlich jetzt auch die Frage, du bist jetzt Zweitplatzierter, wie gehst du mit dieser Favoritenrolle um gegen eher tiefstehende Teams, was ja der KSC dann auch mal gern ist, haben wir in erster Halbzeit gesehen. Kiel mit 62% Ballbesitz, auch Karlsruhe über die gesamte Partie hinweg mit einer rund 8 Meter tieferen Kette als beispielsweise Kiel. Dazu KSC auch formstark, 2-0 Siege in Folge. Also war dann schon die Frage, wie wird Kiel das lösen? Und ich finde, dafür haben sie es über die gesamte Partie hinweg, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich meine, man kam insgesamt auf 2,1 Expected Goals, 18 Abschlüsse, davon 11 aus dem Spiel. Also man sieht, dass Kiel immer wieder Lösungen findet, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Insgesamt sehr flexibel, mal über den Flügel, übers Zentrum und insgesamt 46% der 24 Angriffe zum Abschluss gebracht. Also das ist auch ein sehr starker Wert. Und ja, deswegen, ich sah Kiel schon sehr gut, ja, gegen diese tiefe Abwehr.
Also ich sehe es auch so, dass es gut gemacht haben. Ich finde, es war jetzt kein, ja, zumindest erste Halbzeit, lange Zeit kein Chancenfeuerwerk, auch wenn natürlich Kiel in den ersten 13 Minuten bereits 5 Abschlüsse hat. Ich glaube, auch in der dritten Minute gleich eine sehr gute Chance nach einem Einwurf von Maschine und einer Verlängerung, wo Rothe am zweiten Pfosten eben zum Abschluss kommt. Ja, kommt aber auf seinen rechten Fuß. Ich glaube, wenn er auf links kommt, macht er ihn vielleicht. Aber das war, glaube ich, schon eine ganz gute Chance. Und ja, ist natürlich auch nicht leicht. Der KSC relativ passiv. Ja, finde viel einfach in der Ordnung gestanden und ja, wirklich geduldig gewartet auf einen Moment, der mal zur Balleroberung erfolgen kann. Ansonsten eben wirklich einfach in der Ordnung geblieben. Und ich sehe es schon auch so. Ich finde, es war das Kieler Problem vor ein paar Wochen, dass da die Ideen gefehlt haben, ist Quatsch. Aber dass sie da nicht so, ja, die Lösungen gefunden haben, sich nicht so oft durchspielen konnten. Und ich sehe es eben auch so, dass es auch schon, ja, schon in der ersten Halbzeit, dass sie sehr aktiv waren, dass sie halt auch immer wieder viele zweite Bälle einsammeln und so halt auch den KSC. Der KSC hat in der ersten Halbzeit 2 Abschlüsse, eigentlich nichts wirklich Gefährlicheres, ja, Kopfball von Matanovic mal, aber ansonsten wirklich offensiv eigentlich nicht stattgefunden. Und das ist schon auch gut von Kiel einfach. Ja, da gibt es Vereine, die haben bisschen mehr Probleme, wenn der Gegner umschalten will, da hatten wir es heute auch schon drüber. Und das ist eben auch, ja, auch extrem wichtig, dass du da eben nichts zulässt und dann, ja, wenn du mit 0-0 in die Pause gehst, ich glaube, Kiel ist auch bekannt, die haben viel Qualität in der Offensive, können immer ganz viel Wucht erzeugen. Und ja, das war am Ende dann, glaube ich, auch aus meiner Sicht so der Schlüssel zum Erfolg, dass man eben hinten halt auch auch wenn man anrennen musste in An- und Abführung, dass man da eben auch nie irgendwas freigegeben hat für den Gegner.
Ja, auf der anderen Seite natürlich die Frage, ob dem KSC so gut zu Gesicht steht, so tief zu stehen. Du hattest es eben bei Hannover, dass da ein 1-gegen-1-Spieler fehlt. Sehe ich jetzt bei Karlsruhe, wenn ich so die Aufstellung durchgehe, jetzt auch nicht unbedingt. Vor allem, wenn du das Mittelfeld anschaust, 5 Mittelfeldspieler und gefühlt alle im Zentrum zu Hause. Also schon ja, wenig, die da dann auch mit Tempo mal umschalten können, auch wenn sie natürlich mit Herold beispielsweise einen Spieler haben auf der linken Seite, über den auch in diesem Spiel sehr viel ging. Ich glaube, fast die Hälfte der Angriffe über seine linke Seite da auch schon Optionen haben. Aber wir haben es eben auch in der Vergangenheit häufig gesehen, gerade wenn der KSC in Führung ging und sich zurückfallen hat lassen, dann kamen dann eher die Probleme. Und auch in diesem Spiel hat man gesehen, als man dann den Rückstand kassierte und quasi agieren musste, dann kam ja auch deutlich mehr.
Ja, sehe ich ganz genauso. Christian Eichner sagte auch nach dem Spiel, dass seine Mannschaft eben noch 15 Minuten länger in der Kabine war, ja, also diese Viertelstunde nach der Pause. Und ja, und da verlieren sie das Spiel, da sind sie dann eben auch wieder passiv. Und ich glaube auch, dass es ihnen nicht so gut liegt. Ja, das ist klar, also immer dieses Offensive geht natürlich nicht, aber so eine gute Balance, ein guter Mix, wie sie es, finde ich, in Perfektion letzte Woche gegen Fürth hatten, das war jetzt nicht so da. Klar, man muss auch sagen, in Kiel beim Tabellenzweiten kann man auch nicht ganz vergleichen. Aber ich sehe es halt auch so wie er, dass wirklich den Anfang zweiter Halbzeit Kiel einfach eine brutale Wucht entfacht hat. KSC eigentlich nur im eigenen 16er stand. Ja, jeder Ball war gleich weg. Und auch eine Zahl, die ich da sehr beeindruckend und sehr auch aussagekräftig finde, dass eben der KSC in der Viertelstunde nach der Halbzeit gerade mal 7 Balleroberungen insgesamt hatte und Holstein Kiel in diesen 15 Minuten alleine 8 Balleroberungen im Angriffsdrittel hatte. Also es zeigt schon, dass es dann ein Spiel auf ein Tor war und finde auch, dass Kiel da einige Chancen hatte, schon vorher in Führung zu gehen.
Ja, kann ich auch gleich mit einer Zahl noch anknüpfen, wenn man sich die ersten 64 Minuten ansieht, dann waren es 17:3 Abschlüsse für Kiel und 1,9:0,2 Expected Goals, also ja, war dann schon überfällig, dass dann auch das 1:0 in dieser Phase, in dieser Viertelstunde nach der Pause fiel.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, ich finde, es kann dann schon vorher fallen, Becker, die Situation nach der Flanke, wo er...
Den muss man erstmal daneben köpfen.
Ja, das ist wirklich so. Ich habe gesehen nach dem Spiel, Expected Goals wird von 0,3 diese Chance. Also
sich glaub, höher angefühlt, ja, hat sich nach 0,9 angefühlt.
Ja, also ich glaube, der geht öfter als jedes dritte Mal rein. Ja. Aber ja, das nur am Rande, dann noch Maschino die Chance, den Jung auf der Linie klärt. Und dann ist es halt wahrscheinlich die ungefährlichste Situation von allen. Und das ist aber halt auch irgendwie typisch Fußball. Ja, Holtby aus der Distanz, aber halt auch, weil er keinen Druck kriegt, kann schön anlaufen, kann andribbeln. Und dann schießt er halt einfach mal, zieht einfach mal ab aus, keine Ahnung, 20 Metern gut. Und wird dann abgefälscht. Natürlich auch immer die Gefahr, wenn du so vielbeinig im 16er bist und der Gegner aus der Distanz abzieht, dann ja entweder der zweite Ball landet wieder beim Gegner oder du fälschst ihn halt unhaltbar für den Torhüter ab. Und so war es ja dann auch so, 57:1:0. Und wie du es aber schon gesagt hast, dann wird der KSC aktiver und dann ja, hätten sie sich ja fast noch belohnen können für wirklich sehr beherzte letzte 30 Minuten.
Genau, zuvor vielleicht nochmal ein Wort zu Holtby, der ja wie jede Woche fast schon immer wieder gutes Spiel macht, auch viele Ballkontakte immer nach den Innenverteidigern der Kieler, meistens die meisten Ballaktionen und auch in diesem Spiel wieder die drittmeisten, also wirklich immer sehr präsent, immer wieder in die Halbräume auch ausgewichen, anspielbar gewesen, auch viele kluge Pässe gespielt. Ich denke da an so einen Lupfer in Lauf kurz nach der Halbzeit, wo dann, glaube ich, Marcino die große Chance hat.
Genau, ja.
Und ja, allgemein auch 92% Passquote, also das spricht für seine Übersicht, für seine Spielintelligenz und ja, ich glaube, das wäre, oder es ist ein wichtiger Schlüssel, wenn man dann aufsteigen möchte, wonach es aktuell ja ganz gut aussieht. Aber ja, du sagst es, wir haben es auch schon angesprochen, nach diesem 1:0 ist dann der KSC irgendwann aufgewacht und ist dann eben auch nochmal all-in gegangen, was ihnen offensichtlich liegt. 75 Minuten lang nur 0,45 Expected Goals und 7 Schüsse und dann ab der 76. 5:0 Schüsse für den KSC. 0,7 Expected Goals und auch in dieser Phase nur ein einziger Angriff von Kiel, also haben dann wirklich ordentlich Druck aufgebaut, aber haben dann eben verpasst, den Ausgleich zu machen, denn da gab es ja die ein oder andere Chance.
Ja, sehe ich genauso. Dann auch Schleusener gebracht, noch neben Matanovic. Ja, KSC dann mit 2 Spitzen hat man auch gemerkt, Schleusener dann eben, du hast angesprochen, sie hatten Chancen. Ja. Schleusener, ja, einer davon nach einem schönen Steckpass auch die Chance zum 1:1
auch hat. Auch stark von Weiner, ich glaube, das gehört auch zum,
ist richtig.
Ein weiterer Baustein von Kiel, dass man eben auch einen Keeper hat, der dann mal da ist, wenn du ihn brauchst.
Ja, auf jeden Fall Weiner auch in der Schlussphase richtig gut gewesen.
Genau.
Das kann man kann man nicht abstreiten. Also wie gesagt, Schleusener finde ich eine gute Chance. Und ich finde allgemein der KSC dann auch vielleicht nicht die Hülle und Fülle an klaren Abschlüssen, aber ja schon immer um den 16er von Kiel rumgespielt. Ja,
auch aggressiver im Pressing.
Ja, also extrem.
10 hohe Balleroberungen in dieser Phase. Also.
Ja, und Kiel ist ja eigentlich gar nicht mehr rausgekommen. Ja. Ist ja auch schon gesagt, nur ein Angriff. Und deswegen, klar, im Nachhinein kann man dann sagen, warum eigentlich nicht von Anfang an so. Klar, das kann man so nicht sagen. Aber ja, ich meine, der KSC, ich fand es ganz lustig, Christian Eichner wurde letzte Woche nach dem Spiel gefragt, ob man jetzt nach oben schielt. Und da hat er gefragt, auf die 40 Punkte oder was. Er sieht sich jetzt wahrscheinlich wieder bestätigt, denn ja, jetzt stehen sie ja mit 35 Punkten da und ist halt dann auch nicht mehr als oberes Mittelfeld aktuell. Aber ja, ich glaube, wenn man öfter so auftritt wie eben in der Schlussphase, dann ja, wäre vielleicht trotzdem noch mehr möglich.
Genau. Ja, das war eben der wichtige Erfolg für die Kieler, wenn man auf die Tabelle schaut. Denn jetzt hat man 5 Punkte Vorsprung auf den HSV, also ein echter Big Point. Nächste Woche fährt man dann nach Elversberg, wo es ja nicht leicht wird. Elversberg auch wieder gut in Form nach dem 4:1-Sieg in Fürth. Auf der anderen Seite der KSC, ja, bleibt jetzt mit 35 Punkten auf Rang 9. 6 Punkte auf Rang 3 wären es, also ist schon noch ein Stück, aber auch nicht unmöglich, vor allem bei der Konstanz der Mannschaften da oben. Als nächstes geht es dann zu Hause gegen den FC Magdeburg. Das Samstagabend-Topspiel fand diese Woche in Magdeburg statt, auch wenn es tabellarisch eher ein Mittelfeldduell war, nämlich der erste FC Magdeburg gegen den ersten FC Nürnberg, wo sich der Club am Ende knapp mit 1:0 durchsetzt. Ja, obwohl man in der ersten Halbzeit schon zweimal traf, allerdings hatte zweimal die Abseitsregel was dagegen. Ja, und dann kurz vor Schluss, 10 Minuten vor Ende, in der 80. Minute, Can Usun nach super Vorarbeit von Nathaniel Brown mit dem goldenen 1:0 für den ersten FC Nürnberg. Ja, war ein enges Spiel am Ende mit wenig guten Chancen, obwohl der FC Magdeburg gleich am Anfang wie die Feuerwehr losgelegt hat und den Club ordentlich hinten reingedrängt hat.
Ja, sehe ich genauso. Magdeburg wie so oft sehr dominant. Ohnehin ein Team, das immer den Ball haben will, das in dieser Saison auch immer den Ball hat, denn der FC Magdeburg bislang in allen 25 Ligapartien mit mehr Ballbesitzanteilen als der Gegner. Also das ist schon, ja, das ist schon heftig. Und jetzt in dem Spiel war es eben in der Anfangsphase extrem, sogar im ganzen Spiel 77% Ballbesitz. Also das ist nochmal mehr, ja, als man ansonsten gewohnt ist. Und vor allem in der Anfangsphase hat es auch ganz gut geklappt, finde ich. Ja, vor allem über die linke Seite, über halb links, hat Magdeburg da schon ganz gut Lücken gefunden gegen dieses am Anfang 4-3-2-1 vom Club. Ich finde, Elhan Kurdi ist ohnehin sehr gut drauf, schon gegen Schalke absolut den Unterschied gemacht zum Beispiel und jetzt eben auch wieder extrem gut sich da als linker Schienenspieler in den Halbraum bewegt. Ihn hat der Club nicht so zubekommen und Elhan Kurdi war auch der Spieler bei Magdeburg, der nach den Innenverteidigern Müller und Heber die meisten Ballaktionen hatte. Und ja, wie gesagt, vor allem in der Anfangsphase Elhan Kurdi oft den Ball bekommen. Er konnte da noch oft auf Ito rausspielen, Tatsuya Ito. Und Tatsuya Ito ist, glaube ich, jedem bekannt, der ihn schon mal spielen sehen hat. Das ist ein Spieler, der extrem gut ins 1 gegen 1 geht, der da kaum zu verteidigen ist, der rechts vorbei kann, der links vorbei kann, der wahnsinnig schnell ist, der wahnsinnig beweglich ist. Und er wurde da einfach oft in isolierte 1 gegen 1 Duelle geschickt gegen Jan Chamra, Nürnberger Rechtsverteidiger. Und es war schon ein kleines Mismatch in der ersten Halbzeit, vor allem eben in der Anfangsphase. Ito da extrem oft durchgekommen und den einen oder anderen Abschluss gehabt. Und so, ja, also mit ein bisschen Glück hätte da Magdeburg natürlich auch in Führung gehen können. Und dann bin ich mir sicher, dann wäre die Partie auch anders gelaufen.
Ja, die Großchancen haben da noch so ein bisschen gefehlt. Aber wenn man den Ito da dribbeln sieht, dann fragt man sich schon, wieso er nicht bisher unangefochtener Stammspieler bei Magdeburg war. Jetzt zuletzt wieder häufiger von Anfang an. Aber ja, wirklich ein Riesentalent, möchte man meinen. Allerdings ja, scheint das nicht konstant genug auf den Platz zu bringen. Allerdings in dieser Anfangsphase, du hast es gesagt, wirklich richtig stark. Deswegen mussten die Nürnberger dann auch reagieren und Fiel hat dann auch reagiert. Man hat ja anfangs in einem 4-3-2-1 verteidigt. Das heißt, Usun und Goller etwas enger hinter Anderson verteidigt, hat man dann angepasst. Goller ist dann ja in die Dreierreihe ins Mittelfeld, wurde dann zu einer Viererkette, also ein 4-4-2 gegen den Ball. Und dadurch konnte man eben diese Flügelangriffe der Magdeburger deutlich besser verhindern, dann wurde es dann auch weniger gefährlich und auf der anderen Seite hat man auch gezeigt, dass man mit Ball schon Lücken finden kann in der Magdeburger Abwehr. Da haben sie immer wieder Probleme, vor allem wenn das aggressive Pressing von Magdeburg überspielt wird. Dann gab es da immer wieder Kontergelegenheiten für die Nürnberger, vor allem über Usun, der dann auch immer wieder seine Mitspieler gut eingesetzt hat. Allerdings hat dann bei den Nürnbergern immer wieder der letzte Pass gefehlt, der dann nicht genau gekommen ist, wodurch es dann ja eben nicht zum Abschluss kam. Oder auch bei den beiden Abseitstoren, wo dann ja ein Meter zu viel war, vielleicht einen Ball mehr durchlassen auf Weckesser einmal. Und deswegen ja, war es dann 0-0 zur Pause, was ja in Ordnung ging.
Ja, ging in Ordnung und war für mich auch klar, es gab wenig Highlights in dem Spiel, so wenig richtige Torraum sehen und zwar an sich von der Statik sehr einseitig. Ich weiß nicht, ich fand es trotzdem ein gutes Zweitligaspiel, mir hat es persönlich schon Spaß gemacht. Ich finde auch der Club, auch wenn er kaum den Ball hatte, trotzdem immer ja, die Intention, da flach irgendwo rauszukommen, finde ich immer attraktiv, wenn beide Mannschaften Fußball spielen wollen. Und klar, Magdeburg finde ich ohnehin, ich finde Magdeburg bis zum letzten Drittel wahnsinnig gut. Ich fand es auch da wieder wahnsinnig gut. Ich finde, sie haben da schon gute Abläufe. Du kannst ihnen eigentlich nicht den Ball wegnehmen. Ja, zur Not kommt einfach Reimann mit bis zur Mittellinie und ist halt der 11. Feldspieler und verteidigst du immer in Unterzahl. Und ja, klar, bieten dir immer mal was an, wenn sie den Ball verlieren. Das ist, glaube ich, ganz normal bei dem Spielstil. Aber im Großen und Ganzen, du hast es gesagt, ja, ist natürlich immer ein Ding, der Club hat es vielleicht nicht perfekt ausgespielt, aber Magdeburg hat halt auch gleich wieder oft den Ball gut weggenommen. Was sie, glaube ich, selbst verpasst haben ist, ja, Alexander Nollenberger hat ja im Sturm gespielt, natürlich ganz anderer Spielertyp als Schuler, der rot gesperrt war und als Castaños, der eben auf der Bank war. Nollenberger, ja, kein physischer Spieler, sondern wirklich so ein reiner Sprinter. Er ist dann oft, beziehungsweise ich glaube, der Plan war es oft, dass er da von halb rechts irgendwo die Tiefe beläuft hinter Horn und Jeltsch. Und da gab es, hat auch Titz nach dem Spiel gemeint, er kann problemlos spontan 8 bis 9 Läufe zeigen von Nollenberger, die richtig gut waren. Aber ja, wo Magdeburg einfach ihm nicht den Ball in die Tiefe schickt. Und ja, hat er sicherlich auch recht und so. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, Alexander Nollenberger, der Schachzug hat nicht so wirklich funktioniert. Allein in der ersten Halbzeit, er hat, glaube ich, 2 Pässe gespielt. Der zweitschwächste in An- und Abführung bei Magdeburg war Condé, der hat aber über 20 Pässe gespielt. Ich glaube, Nollenberger hatte 5 Ballkontakte im ersten Durchgang. Also zeigt schon, dass Magdeburg bis zum letzten Drittel, auch bis zum 16er, da schon gut war. Aber ja, der letzte Ball, der hat dann einfach gefehlt. Also quasi auf beiden Seiten so. Beide Trainer wahrscheinlich mit vielen Sachen zufrieden, außer halt mit dem letzten Pass.
Ja, war natürlich auch wichtig für den Club, da das Zentrum dicht zu halten. Weil wenn dann Knacker mal vor dem 16er im Zentrum an den Ball kam, dann wurde es schon mal gefährlich mit einem Schnittstellenpass. Ich kann mich erinnern an eine Szene, wo er da den Ball in den 16er chippt. Ich glaube auf Ito und der dann nur noch querlegen will auf Nollenberger. Allerdings war dann Klaus dazwischen. Also da wurde es dann schon mal brandgefährlich. Allerdings konnte das der Club ja über weite Strecken, vor allem in dieser ersten Halbzeit und dann auch in der zweiten Halbzeit, verhindern. Ja, zweite Halbzeit gab es dann eine weitere wichtige Anpassung von Fiel. Kastrop ging auf die Rechtsverteidigerposition für Chamra, der gelb verwarnt war und was natürlich sehr risikobehaftet ist gegen Ito, der natürlich das 1:1 sucht und es war natürlich dann auch der Plan von Magdeburg, ja, da weiter das 1:1 zu suchen. Allerdings hat Fiel ja das nicht mit sich machen lassen, hat dann Kastrop auf die Seite gestellt, was ein sehr gutes Match war. Im Nachhinein Kastrop als sehr aggressiver Spieler bekannt, hat er dann auch gegen Ito gezeigt, der dann deutlich weniger diese 1-gegen-1 Duelle gewinnen konnte. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er 5 gewonnen, in der zweiten Halbzeit Ito nur noch mit 2 gewonnenen Dribblings. Auf der anderen Seite Kastrop in der ersten Halbzeit 1 gewonnen, Defensiv-Zweikampf in der zweiten Halbzeit dann 6. Also es war offensichtlich die richtige Umstellung, auch weil Chamra natürlich einer der ballsichersten Nürnberger ist, der natürlich dann auch so mal ein Pressing überspielen kann und ja ohnehin schon oft im Zentrum unterwegs ist und deswegen ja war das eine durchaus nachvollziehbare Umstellung von Fiel.
Ja, ich fand nicht nur nachvollziehbar, die war sogar richtig gut.
Jens Kastrop, auch nötig wahrscheinlich.
Glaube ich auch, also er hat es auch selber gesagt, er weiß ja, wie es ist und wenn Magdeburg so einen Spieler hat, dem sagst du natürlich, hey, such immer das 1 gegen 1, irgendwann macht er dich nochmal weg und dann schreist er halt zur Not, keine Ahnung, kriegst du auf jeden Fall gelb-rot. Und ja, Fiel hat ja auch gesagt, Chamra wollte aber auf jeden Fall auf den Platz lassen. Eben, ich nehme stark an, aus den Gründen, die du meintest, weil den kannst du wirklich überall anspielen. Der trägt ja auch mal den Ball ja von rechts nach links. Also mit Ball ist er einfach extrem wichtig.
Hatte dann auch ein großes Vertrauen in Chamra. Ich kann mich noch erinnern, hat er nochmal einen Foul gehabt. Also da stand er dann schon kurz vor Gelb-Rot, aber ja, er hat sich beherrschen können. Wäre vielleicht dem einen oder anderen Klubberer nicht gelungen.
Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Aber ja, du spielst ja auf ihn an, Jens Kastrop. Er hat es dann besser gemacht auf jeden Fall, hast du ja schon gesagt, gegen Ito. Und ich finde, zweite Halbzeit, wir haben sich beide so ein bisschen neutralisiert. Ich finde, dass ja, die Statik des Spiels hat sich nicht grundlegend verändert. Also wie gesagt, Magdeburg hat am Ende 77% Ballbesitz. Klar, die haben deutlich mehr Angriffe, die haben auch dreimal so viele Schüsse. Aber wenn man sich die Expected Goals anschaut, dann ist es halt nur 0,5. Das heißt, das letzte Ding hat auch in der zweiten Halbzeit nach wie vor gefehlt.
Genau, ist mir auch aufgefallen, immer wenn man so den Eindruck hatte, okay, jetzt wird Nürnberg zu passiv, jetzt ist Magdeburg kurz davor, dann hat ja zum einen Magdeburg nicht geschafft, diesen letzten Schritt zu gehen und zum anderen hat es dann der Club geschafft, doch nochmal aus dieser Passivität rauszukommen und ja, besser dagegen zu halten, weil sonst wäre das Spiel, glaube ich, Richtung Magdeburg gekippt.
Glaube ich auch und ich finde halt auch, es ist einfach wichtig, dass der Club auch Fußball spielt. Ich glaube, wenn du dann nur noch die Bälle rausschlägst und gar nicht mehr versuchst, irgendwie mal so, ja, so diese erste Pressinglinie zu überspielen, dann wird es schwierig und das ist eben, ja, dass es wichtig ist, das, da bestätigt mich dann natürlich auch das 0:1. Du hast es ja eingangs schon kurz beschrieben. Ich glaube, man darf auch Jannis Horn nicht vergessen, der da irgendwo halb links den Ball hat. Andribbelt, ja, ist etwas, was bei ihm sonst vielleicht manchmal noch ein bisschen fehlt. Aber da macht er es eben gut, wird er zu seinem Glück fast gezwungen, dribbelt nach vorne. Und apropos zu seinem Glück gezwungen, zu seinem Glück zwingt Horn dann eben auch Nathaniel Brown mit dem Steckpass in die Tiefe. Und Brown läuft dann, überläuft Bockhorn, der eigentlich auch gar nicht so langsam ist. Aber ja, mit einem tollen Lauf, auch toll, finde ich, wie er mit dem Körper da arbeitet, wie er sich durchsetzt, macht er richtig gut, spielt nicht umsonst nächstes Jahr Bundesliga und ja, bekommt dann den Ball, spielt ihn zurück in die Mitte, dann ist es auch so, dass Schleimer ihn gut durchlässt, auch wenn Can Usun natürlich sagt, er hat laut geschrien, dass er ihn auch wirklich durchlässt, aber trotzdem, ich glaube, da gibt es Spieler, die denken vielleicht, nee, den hau ich jetzt rein, aber Lukas Schleimer eben nicht, lässt ihn durch und dann Can Usun, ja, auch beeindruckend finde ich, wie ruhiger bleibt, wie er ihn reinschiebt. Und er sagt ja danach auch im Interview, ich muss ihn ja nur noch reinschieben. Also ich bin mir sicher, da gibt es sehr, sehr viele Zweitligaspieler, die schieben den nicht mal eben rein, sondern knallen ihn wahrscheinlich mit 100 km/h einen Meter neben das Tor. Ja,
vor allem, weil du ihn auch genau da rechts unten platzieren musst, weil linke Seite war komplett zu. Dann der Torwart spekuliert natürlich auf dieses Eck, das dann noch offen ist. Und dann musst du den erstmal so platziert auch unterbringen.
Ja, Fakt. Also auch da sieht man Can Usun. Der spielt nächstes Jahr nicht mehr in der zweiten Liga und das ist auch absolut richtig so aus meiner Sicht.
Ja, Brown können wir auch nochmal loben, nicht nur wegen seinem 34,6 km/h Sprint, sondern auch gegen den Ball ist er mir sehr positiv aufgefallen, was mir auch immer wieder ins Auge stach, dass er eben sehr aggressiv nach vorne verteidigt hat. Also wenn die Magdeburger da auf der rechten Seite den Ball hatten, ist er wirklich immer extrem drauf geprescht, ohne den Kopf zu verlieren, hat auch 13 Defensivduelle geführt und 12 davon gewonnen, also 92%, wirklich ein sehr starker Wert, war sicherlich auch ein Mitgrund dafür, dass dann Magdeburg deutlich mehr über links gespielt hatte, über Neuenberger, wir haben es gesagt, ging da relativ wenig, auch wenn er ab und zu mal im Zentrum unterwegs war, aber ja, die rechte Seite war da gut zugemacht von Nathaniel Brown, der da ja die meisten Defensivduelle gewonnen hat und auch die meisten Klärungsaktionen hatte, also wirklich sehr gut defensiv gearbeitet hat und dann eben diesen Sprint angezogen hat, ja, den man diese Saison noch nicht so häufig von ihm gesehen hat. Also sicherlich eine Option, ihn mal öfter so in die Tiefe zu schicken.
Auf jeden Fall. Auf der Magdeburger Seite möchte ich noch Daniel Heber hervorheben. Gar nicht aus vielen Gründen, aber er hat 112 Pässe gespielt, 111 davon sind angekommen. Finde ich einfach beeindruckend, zeigt auch, ja, sagt, glaube ich, auch vieles über das Spiel aus. Ja, wenn ich bei Magdeburg auch immer gut finde, fand ich auch jetzt gut, kann mich an einen sensationellen Chipball von Silas Gnaker erinnern. Das ist auch einer, der, finde ich, immer sich gut nach vorne bewegt und ihn fand ich auch gut, aber am Ende, ja, ich glaube, wir haben es ganz gut beschrieben, damit können wir die Partie dann auch zumachen. Der Club gewinnt 1:0, springt damit auf Rang 8. Ja, wer möchte, darf träumen, denn es sind nur 5 Punkte Rückstand auf den HSV, auf den Relegationsplatz. Nächste Woche geht es für den Club daheim gegen den FC St. Pauli. Natürlich keine leichte Aufgabe, aber wer weiß, was es nochmal für eine Euphorie freisetzen würde, wenn da ein Dreier gelingt. Auf der anderen Seite der FC Magdeburg nach der Niederlage auf Platz 12 mit 31 Punkten, aber immerhin relativ souveräne 6 Punkte Vorsprung vor Hansa Rostock und 7 Punkte vor Platz 17. Auch ganz interessant, FC Magdeburg steht zwar 4 Plätze unter dem Club, hat aber ein um 12 Tore besseres Torverhältnis. Ja, und nächste Woche kann Magdeburg weiter am Torverhältnis feilen und vor allem aber um der Punkteausbeute, denn am Sonntag geht's zum KSC.
Gefühltes Topspiel am Millerntor. Der FC St. Pauli hatte Hertha BSC zu Gast, aber eben kein Topspiel. Zum einen aufgrund der tabellarischen Lage der Herthaner und zum anderen aufgrund des Spielverlaufs, der eben ziemlich eindeutig war, denn der FC St. Pauli gewinnt ungefährdet mit 2:0, gingen früh und völlig verdient in Führung, 16. Minute Saliakas nach einem Eckball aus dem Rückraum mit dem 1:0 und kurz vor der Halbzeit Marcel Hartl mit dem 2:0, auch das ein Fernschuss und die absolut verdiente Halbzeitführung, an der dann nichts mehr geändert wurde in der zweiten Halbzeit, denn die Hertha hatte keine Ideen gegen einen deutlich überlegenen Gegner.
Ja, sehe ich genauso. Für mich die große Frage war vorher, wie es die Hertha angeht, denn ja, wenn man sich zurückerinnert, da hatten wir es ja auch schon drüber, Schalke letzte Woche gegen St. Pauli, ein sehr überzeugendes Spiel gemacht, sehr mannorientiert verteidigt und das ist auch kein Zufall, denn die beiden anderen Niederlagen in der Saison gegen St. Pauli oder für St. Pauli waren eben gegen Düsseldorf im Pokal und gegen Magdeburg und was haben beide gemacht? Richtig, auch sehr mannorientiert, sehr hoch verteidigt. Klar, die Hertha steht jetzt an sich nicht unbedingt dafür, aber Schalke stand bis letzte Woche auch für gar nichts und da hat es auch funktioniert. So, und dann war natürlich für mich die große Frage, was lässt sich Paul Dardai einfallen? Was hat er sich ausgerechnet, um gegen St. Pauli was holen zu können? Hat er eben etwa vielleicht auch die Idee, da wirklich sehr mannorientiert zu verteidigen? Seine Antwort ist ein klares Nein, denn es war ein sehr tiefes 4-1-4-1 und dementsprechend ja, langweilig war das aus Hertaner Sicht wahrscheinlich auch.
Ja, wobei das eigentlich nicht sein ursprünglicher Plan war, hat er zumindest nach und vor dem Spiel so gesagt, denn er wollte in einem Mittelfeldblock verteidigen, um dann schnell umzuschalten. Allerdings haben da offensichtlich die Lösungen gefehlt, denn die Hertaner ja, wurde von Minute zu Minute, ich will nicht sagen von Sekunde zu Sekunde immer tiefer, denn es haben offensichtlich die Lösungen mit Ball gefehlt, denn der Ball war immer sehr schnell wieder weg und dann ist es natürlich klar, dass du dann immer zurückhaltender wirst, auch dich immer tiefer fallen lässt, wenn du so wenig Ballbesitzphasen hast. Ja, und deswegen ging es dann, man hat es eigentlich schon in der ersten Minute gesehen, wo es lang geht, denn da konnte schon St. Pauli nach einer Ecke den ersten Abschluss verzeichnen und ja, so ging es dann eigentlich die ganze erste Halbzeit weiter.
Ja, absolut, es war ein Spiel auf ein Tor. Du hast ja auch gesagt, von den Namen her hätte es ein Topspiel sein können. Ich finde halt auch, zu einem Topspiel gehören zwei. Und die Hertha war halt eben nicht dieses zweite Team, vor allem im ersten Durchgang. Es war wirklich, ja, wenn Dardai sagt, er hätte es gern anders gehabt. Ich weiß nicht, an was es lag, denn auf dem Platz hat man ja wirklich gar nichts davon gesehen, dass sie aktiv nach vorne verteidigen wollten in der ersten Halbzeit. Es war wirklich ein ängstlicher Auftritt. Ja, auch du hast es gesagt, der Ball war halt auch gleich wieder weg. Wenn ich mir anschaue, von den progressiven, von den raumgewinnenden Pässen, wie viel Prozent davon angekommen sind, dann steht bei St. Pauli 90%. Das heißt natürlich irgendwo, dass die wenig Druck hatten, irgendwie Linie zu überspielen. Und auf der anderen Seite bei der Hertha stehen sage und schreibe 28%, eben derer, die angekommen sind. Das ist schon, ja, ich will nicht sagen beschämend, aber es ist halt einfach sehr schlecht. Und wie du es gesagt hast, dann fällst du tief. Und ich bin der Meinung, St. Pauli ist halt einfach, ja, zum einen haben sie Lösungen, den tiefen Block zu bespielen, da sind sie gut darin mittlerweile. Und zum anderen, ja, so fällt dann auch das 2:0. Wir haben es 1:0 zwar noch nicht mal thematisiert, aber es passt jetzt eben gerade. Ja, weil sie eben immer so ein enges Netz haben, auch nach Ballverlust. Die Hertha verliert ihn mal wieder und dann sind sie eben da auch gleich wieder in Ballnähe mit Überzahl, dann spielen sie sich durch und dann kommen sie eben unbedrängt zum Abschluss. Und so läuft es halt dann einfach 45 Minuten gefühlt. Und klar, dann ist auch nicht jeder Abschluss von St. Pauli ein Hochkaräter. Das ist eben keiner, wo einer allein auf den Torwart zuläuft. Aber wenn du halt so viele Abschlüsse dann zulässt und wenn du so passiv wirst, dann brauchst du dich halt auch einfach nicht wundern, wenn da ein oder zwei dann eben reingehen. Und deswegen, ja, also für mich, keine Ahnung, auch Paul Dardai sagt ja so, St. Pauli kam so, wie er sie erwartet hat. Und es ist ja auch wirklich so, Hauke Wahl hat die Smith-Rolle eingenommen. Die Außenverteidiger sind neben ihn eingerückt, ja, in den Halbräumen waren Hartl und Irvine, letzte Reihe, Eggestein-Zentrum, Saad und Metcalf extrem breit auf dem Flügel. Also da war jetzt an sich aus St. Pauli-Sicht wenig Überraschendes dabei. Genauso hat man sie erwartet, genauso hat sie jeder erwartet. Und trotzdem hat die Hertha da eben keine Lösungen dagegen gefunden. Und ja, das ist aus meiner Sicht dann schon besorgniserregend.
Ja, du sagst es, St. Pauli ist es inzwischen gewohnt und hat auch Lösungen dafür, so einen tiefen Block zu bespielen. Was eben dann auch dazu gehört, ist, die Standards zu nutzen. Und das haben wir eben beim 1:0 gesehen. Ich glaube, da steckt ja auch wieder ein Plan dahinter, wo sie kurz ausführen auf Hartl, der dann auf den kurzen Pfosten spielt. Und da wird dann der Ball auch, glaube ich, geplant zurückgelegt in den Rückraum, wo dann Saliakis ziemlich frei ist und auch ein bisschen Glück hat. Natürlich abgefälschter Schuss, aber auch da kannst du sehen, St. Pauli hat einfach für alle Spielphasen Lösungen. Auf der anderen Seite waren bei Hertha relativ wenig Lösungen zu finden. Also du hast es schon gesagt, kaum Pässe angekommen, auch über jeder vierte Ball war lang bei Hertha. Häufig dann auf Tabakovic, der dann gegen drei Innenverteidiger kämpfen musste.
Viel Spaß dabei,
ja. Ja, da ging dann auch relativ wenig und es hat sich dann natürlich auch auf der Statistik dieser ersten Halbzeit extrem ausgewirkt. 10:1 Schüsse, 1,0 zu 0,01 Expected Goals und tatsächlich, das ist rekordverdächtig, ich glaube, das gab es diese Saison noch nicht, 26:1 Angriffe, also ein einziger Angriff aus dem Ballbesitz heraus von der Hertha, also das ist wirklich nichts, da hat bisher jeder Gegner des FC St. Pauli mehr geschafft, nämlich mindestens 4, auch was die hohen Balleroberungen angeht, Hertha 0, St. Pauli 16, also ja, Clara kann eine erste Halbzeit kaum laufen.
Ja, ist wirklich so. Also ich glaube, wir haben es schon ganz gut zusammengefasst. Problem war eben auch aus meiner Sicht, dass Hertha mit der Viererkette hinten dann schon auch Probleme hatte, Zugriff auf die beiden Flügelspieler, auf Saad und Metcalf zu kriegen. Und wenn sie dann mal rausgeschoben sind, dann ist immer der Halbraum aufgegangen. Wir hatten es auch vorher, wir haben vor der Sendung kurz drüber gesprochen. Du meinst auch, dass St. Pauli ja viele Flanken auch geschlagen hat, viele angekommen sind, dass eben Hartl dann auch viele Kopfballduelle erfolgreich geführt hat. Das sollte ja eigentlich auch nicht sein.
Ja, ich habe da auch eine Statistik zu den
noch Flanken. Besser.
Tatsächlich hatte St. Pauli im gesamten Spiel 25 Flanken, allein 20 davon in der ersten Halbzeit und davon sind 9 angekommen. Das waren nämlich alle in der ersten Halbzeit.
Ja, also das zeigt auch viel, wenn St. Pauli so viele Flanken schlägt, dass Hertha da eben schon Probleme hatte, vor allem weil St. Pauli kein Team ist, das einfach so mal eine Flanke reinschlägt. Das ist, wenn dann schon immer gut vorbereitet. Und und St. Pauli hat es da eben immer wieder geschafft, dann von ganz breit den Ball in den Halbraum zu spielen, dann irgendwie ein schöner Chip in die Mitte. Also ja, Hertha auf vielen Arten und Weisen Probleme gehabt und das ist immer schlecht. Nach dem Spiel Pal Dardai und auch Fabian Hürzeler sprechen ja dann in der PK viel von Handlungsschnelligkeit, dass die den Unterschied gemacht hat. Auch Pal Dardai führt es immer drauf zurück. So, mir persönlich ist es aber ehrlich gesagt ein bisschen zu billig, auch wenn die zweite Halbzeit dann etwas besser geworden ist.
Ja, erst ging es dann mal so weiter für St. Pauli, hatten dann noch die eine oder andere Chance nach hoher Balleroberung, nach Standard auf 3:0 zu erhöhen. Aber ja, dann hat man sich so nach 60 Minuten etwas weiter zurückgezogen, hat dann die Hertha mal machen lassen, die dann ja zu Halbchancen kamen und wenn dann auch nur über lange Bälle, da eine Scherhand, eine Halbchance, aber letztendlich völlig ungefährdet. Und ja, ich glaube, das Spiel hat sich ja in der ersten Halbzeit komplett entschieden, denn dafür ist St. Pauli dann einfach zu abgezockt, um das nochmal herzugeben. Ja, und zeigt natürlich auch die Probleme von der Hertha. Wir hatten letzte Woche ja die Hertha oder Pal Dardai dafür gelobt. Wir haben ja die Halbzeittabelle angesprochen, wo Hertha weit oben steht, weil eben der Plan A oft funktioniert. Allerdings gibt man dann viele Spiele in der zweiten Halbzeit her, weil wenn der Gegner dann reagiert, hat man oftmals keinen Plan B. Und auch diesmal war das in dieser Partie zu sehen. Diesmal war es andersrum. Man lag hinten mit Plan A, der offensichtlich nicht funktioniert hat. Aber es gab eben auch wieder keinen Plan B, um vielleicht nochmal dieses Spiel ja, kippen zu können.
Ja, also klar, er hat es dann nochmal probiert, hat umgestellt. Dann von diesem 4-1-4-1 war fast ein 4-5-1 eben auf eine Raute im Mittelfeld. Auch dreimal gewechselt zur Halbzeit, also an sich schon ganz interessant. Und dann war es eben in der zweiten Halbzeit auch deutlich mannorientierter. Ja, dann ist Masa kam rein auf die 10. Könnte jetzt auch ein Fass aufmachen, warum hat er nicht von Anfang an gespielt. Aber okay, dafür wird es Gründe geben, alles gut. Aber ja, er hat sich dann wirklich so auf Wahl gestürzt im Spielaufbau von St. Pauli da drauf. Die beiden Stürmer sind dann auch wirklich Mann gegen Mann auf die Innenverteidiger von St. Pauli drauf. Und dann war es zumindest mal, du hast es gesagt, es hat ein bisschen gedauert, aber dann war es irgendwann mal ein relativ ausgeglichenes Spiel. Aber ja, also ich glaube, niemand hatte den Eindruck, dass das nochmal kippt. Ich glaube auch, der zweite Hertaner Abschluss kam in der 61. Minute. Also ja, du hast es gesagt, das Spiel hat man schon vorher verloren. Und ja, auf jeden Fall aktuell ist es kein Schritt in die richtige Richtung bei der Hertha, auch wenn man sich jetzt anschaut, personell, da ist jetzt eigentlich schon wieder vieles dabei. Es war ja immer so ein bisschen auch Dardais Aussage, wenn alle da sind, schaut es besser aus. Jetzt aktuell muss man sagen, schaut nicht wirklich besser aus, ja, hat man einfach wenig Ideen. St. Pauli auf der anderen Seite, ist ja auch schon gesagt, sind da einfach zu stabil, haben dann hinten raus auch nochmal auf ein 4-3-3 umgestellt und dann, ja, war diese kurze Drangphase der Hertha auch wieder vorbei und ja, ich glaube aktuell sehr gegensätzlich, das eine Team findet wenig Lösungen, das andere Team hat auf alles irgendwie eine Lösung und dementsprechend schaut es dann natürlich auch in der Tabelle aus.
Ja, für Hertha ist es spätestens jetzt definitiv eine Übergangssaison, denn ja, man steht im Tabellenmittelfeld, kommt da wahrscheinlich nicht mehr weg. 34 Punkte, Rang 11 sind 7 Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Auf der anderen Seite sind es 9 Punkte nach unten auf den Abstiegsrelegationsplatz. Also da wird relativ wenig passieren. Dementsprechend ist es jetzt wichtig, sich weiterzuentwickeln, um ja auch eine gewisse Euphorie für die neue Saison schon vorzubauen. Und das wird Pal Dardais Aufgabe sein. Ich bin gespannt, wie es dann zur neuen Saison weitergeht. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit. Auf der anderen Seite St. Pauli natürlich weiterhin Spitzenreiter. 51 Punkte, damit jetzt 10 Punkte vor dem Drittplatzierten, vor dem Hamburger Sportverein. Also sieht wirklich richtig gut aus für den FC St. Pauli. Nächste Woche geht es dann zum Club. Wird sicherlich ein interessantes Spiel. Hertha müssen wir noch nachreichen. Die spielen nächste Woche zu Hause gegen Schalke.
Eine sehr zähe Partie sahen die Zuschauer und Zuschauerinnen am Sonntag im ersten Durchgang, zumindest zwischen Kaiserslautern und dem VfL Osnabrück. Torlos ging es in die Pause, beide Teams mit wenig Risiko. Das änderte sich schlagartig nach dem Pausenpfiff, denn Engelhardt brachte Osnabrück nach 48 Minuten in Führung. Wer sonst als Ragnar Ache hätte ausgleichen können? Es war er in der 66. Minute. Dann war es wieder Engelhardt, der nur 3 Minuten später Osnabrück erneut in Führung brachte. 9 Minuten später Sima Kala mit dem Ausgleich und den Schlusspunkt durfte natürlich Ragnar Ache setzen. 92. Minute, 3:2 Siegtreffer, Ekstase auf dem Betze, sehr, sehr wichtiger Sieg natürlich. Ja, wenn wir mal zurück auf die erste Halbzeit blicken, ich habe schon gesagt, war kein Highlight, war kein Spektakel. Sagen auch nach dem Spiel die beiden Trainer, zum einen Uwe Koshinat, Gästetrainer, wenig Risiko, bewusst wenig durchs Zentrum gespielt, und den FCK nicht zu gefährlichen Balleroberungen und Umschaltsituationen kommen zu lassen. Auf der anderen Seite Friedhelm Funkel, ja, sagt es ähnlich, bewusst sehr kompakt verteidigt, um Osnabrück auch keine Umschaltmomente zu erlauben. Und ja, dementsprechend zäh waren dann auch die ersten 45 Minuten, oder?
Ja, deswegen ist die erste Halbzeit auch relativ schnell erzählt, weil sie eben unter diesem Zeichen der Risikominimierung stand. Es war für ein Abstiegsduell ein Spiel mit sehr wenig Zweikämpfen, weil eben beide ja sehr zurückhaltend waren. Fast 33% weniger Zweikämpfe als sonst bei den beiden. Dementsprechend gab es wenig Balleroberungen, auch wenig ungeordnete Defensiven. Also stand wirklich die Sicherheit an erster Stelle. Auch wenig lange Pässe, was ja für diese beiden Mannschaften jetzt nicht unbedingt typisch ist. Aber man hatte eben diese Zeit am Spielaufbau. Spätestens im letzten Drittel war es dann allerdings zu Ende mit dem sicheren Passspiel, dann ging dann relativ wenig, dementsprechend kamen die wenigen Chancen dann auch eher über Standards. Hatte Ache schon mal eine gute Chance nach 5 Minuten, wo er den Fuß eigentlich nur noch reinhalten muss, hatte der VfL Osnabrück schon mal Glück. Ja, auf der anderen Seite ging es dann mal über Flügelangriffe, wie es auch Koshinat gesagt hat, man wollte da das Zentrum meiden, sah bei beiden aus, also einmal Ritter, der sich immer mal wieder im Spielaufbau halb links fallen lässt, um dann den tiefen Ball zu spielen, hat dann auch in dieser ersten Halbzeit mal geklappt, als er Puchasch geschickt hat, der die Tiefe belief, und auch da wieder der Ball auf Ache, also Ache ganz klar wieder Zielspieler bei den Lauterern, wie immer, hat er knapp verpasst. Auf der anderen Seite war es dann auch mal Osnabrück mit einer Halbchance nach einem Flügelwechsel auf Conte, also auch hier wieder über den Flügel mit einer Hereingabe, ja, wo dann letztendlich nichts draus wird, deswegen ja 3:1 Abschlüsse letztendlich aus dem Ballbesitzspiel von beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit. Also ja, wirklich wenig los. Umso wilder wurde es dann in der zweiten Halbzeit.
Ja, wild, du sagst es, auch ganz lustig. 3:1 Abschlüsse aus dem Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit fallen dann 3:2 Tore. Also da sieht man schon, dass da ein bisschen mehr los war. Aber aus meiner Sicht ist es auch typisch. Ja, es ist ein 6-Punkte-Spiel. Beide Teams, klar, ich habe es gesagt, wenig Risiko. Und dann ändert einfach ein Tor alles, weil dann natürlich der andere All-In gehen muss. Und dann war es ein Hin und Her und war es jetzt da eben, ich meine, die Frage brauche ich eigentlich nicht stellen, weil sehr offensichtlich, aber dann mache ich eine Aussage draus. Es war auch in diesem Spiel so, das 0:1, das dann eben kurz nach der Pause fällt, verändert alles, dann macht Kaiserslautern mehr und dann hat man auch als neutraler Zuschauer deutlich mehr Spaß bei der Partie.
Ja, wobei so viel sich gar nicht geändert hat. Wie gesagt, kurz nach der Halbzeit ist 1:0 für den VfL nach Ecke, nach einem zweiten Ball, kommt dann Engelhardt zum Abschluss, Kaiserslautern kann den Ball nicht richtig klären und ja, dann führt der Tabellenletzte bei den Lauterern und die Lauterer mussten dann natürlich reagieren. Auch Funkel hat gesagt, man wollte ohnehin schon mehr Risiko in dieser zweiten Halbzeit gehen, höher anlaufen. Allerdings kam dann der erste Abschluss in der zweiten Halbzeit erst in der 62. Minute, natürlich nach Standard und natürlich durch Ache. Und ja, wenig später hat es dann tatsächlich geklappt. Auch hier Ecke kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Die ersten 4 Tore in diesem Spiel alle nach Eckball. Also sagt auch etwas über die spielerische Qualität dieses Spiels aus, worum es nicht geht für beide. Für beide geht es um den Existenzkampf, also kann man keinem einen Vorwurf machen. Aber ja, dann in der 66. Minute eben der Ausgleich durch Ache konnte eben nicht anders kommen als durch einen Eckstoß. Und so ging es dann auch munter weiter, nämlich nur 3 Minuten später wieder Engelhardt, wieder nach einer Ecke. Und dann hatte auch Osnabrück-Trainer Koschin hat das Gefühl, das zieht jetzt seine Mannschaft, vor allem, weil man in den letzten Minuten so stabil war. Aber in den
letzten Wochen meinst du?
In den letzten Wochen, genau richtig. Aber dann eben wieder eine Ecke und ja, auch irgendwo schwer zu verteidigen, wenn dann in der 78. Minute Simakala aus 20 Metern den Ball Volley reinschweißt. Natürlich auch bitter für Osnabrück, aber auch kein Zufall bei Lautern. Weil es mir schon häufiger aufgefallen, sie sind immer gut positioniert bei Standardsituationen. Häufig geht der zweite Ball zum FCK. Und ja, deswegen kein Zufall, dass dann hier das 2:2 fällt.
Ja, sehe ich genauso. Apropos Standards, da ist natürlich auch ein Name zu nennen, der in den letzten Wochen ein bisschen Probleme hatte. Timoteusz Puchacz, schwieriger Name, ich habe es halbwegs fehlerfrei geschafft. Schlägt natürlich zum einen die Ecke zum 1:1. Und ja, ich habe ein paar Zahlen gesehen. Er war, glaube ich, auch so wieder einer der eher wenigen Aktivposten. Vor allem, wenn man ihn mal jetzt mit seinem Pendant auf rechts vergleicht, Joe Zimmer, dann ist Puchacz ja immer wieder derjenige, der nach vorne anschiebt. Ich glaube, er war schon auch einer der Gründe, natürlich neben Ragnar Ache. Ragnar Ache, apropos, jetzt haue ich das Zitat gleich raus, Uwe Koschinat, meinte auch nach dem Spiel, Ragnar Ache grenzt an Wettbewerbsverzerrung, wenn der in der zweiten Liga unterwegs ist, weil er kann aus dem Nichts Tore erzielen. Das ist natürlich so. Ja, waren für dich auch Puchacz und natürlich vor allem Ache dann wirklich die Gamechanger für die Funkelelf?
Ja, ging tatsächlich sehr viel über Puchacz linke Seite. 44% der Angriffe der Lauterer über ihn. Man möchte schon fast sagen, es ist der Puchacz vom Saisonstart, denn er ist wieder an extrem vielen Abschlüssen beteiligt. Insgesamt 6 Schussvorlagen von 3 per Standards, 3 aus dem Spiel heraus wirklich gute Chancen kreiert. Beide Ecken natürlich hereingegeben vor den Toren. Ja, dazu die meisten Kilometer mit Marlon Ritter zusammen abgespult beim 1. FC Kaiserslautern und auch die defensive Seite relativ gut zugemacht. Conte, der ja dafür bekannt ist, gerne ins 1 gegen 1 zu gehen, hatte lediglich 5 Offensivduelle, im Schnitt hat er 6. Also auch das ist Puchacz gut gelungen, da defensiv zuzumachen, was ja häufig sein Problem war. Offensiv bringt er immer was. Und ja, du sagst es, Ache natürlich überragend. 5 Schüsse in dieser Partie, alle aufs Tor, 3 davon per Kopf. Ja, was auch so ein bisschen sein Spiel zeigt, nur 2 erfolgreiche Pässe über die gesamte Partie, zeigt natürlich auch, wie wenig dann letztendlich aus dem Ballbesitzspiel ging, aber man sieht, er braucht nicht dieses Gefühl im Spiel zu sein, sondern er ist dann einfach da per Standards mit Kopf, wie auch immer. Auch 6 seiner 10 Kopfballduelle gewonnen und auch bei Defensivstandards nicht unwichtig, 3 Klärungsaktionen. Also ja, wirklich ein Cheatcode für diese Liga.
Genauso viel angekommene Pässe wie Tore gemacht. Ja, das kann wirklich nur einer, das kann nur Ragnar Ache. Wir müssen nochmal kurz auf den VfL Osnabrück blicken. Koschinat wurde auch danach angesprochen, ja. Ob sein Team ein bisschen zu viele Bälle verloren hat, vielleicht in der Schlussphase. Er sagt aber auch, ja, was wollt ihr eigentlich? Wir brauchen nur Siege helfen uns weiter. Und deswegen ist es für ihn vollkommen okay, wenn man da in der Schlussphase eben Risiko geht, indem er da versucht, noch ein Tor zu erzielen. Ja, sehe ich prinzipiell genauso. Weiß nicht, gehst du da mit?
Ja, wenn es jetzt gegen jemanden aus der oberen Tabellenhälfte wäre, vielleicht noch eher verständlich. Aber so zieht natürlich Kaiserslautern ordentlich weg mit diesem Kontertor in der Nachspielzeit. Man hat gesehen, Osnabrück wollte da zu viel, dann gab es eben einen hohen Ballverlust von Osnabrück und dann hat Kaiserslautern das gezeigt, was sie eben auch können neben Standards, nämlich kontern durch einen langen Vertikalpass in die Spitze von Ritter auf Simakala, der dann wirklich sehr gut festmacht, aufdreht und dann Tachi auf der rechten Seite mitnimmt und der dann natürlich Ragnar Ache findet und ja, du sagst es, Ekstase auf dem Betze und natürlich ja, sehr bitter für Osnabrück, die ja das Spiel einerseits gewinnen können, andererseits auch relativ wenig Torchancen hatten. Wenn man da auf nochmal die Gesamtstatistik schaut, Osnabrück lediglich mit 5 Abschlüssen ist dann einfach zu wenig. Bis auf die Standards in der zweiten Halbzeit war dann auch relativ wenig. Das 2:2 in der 69. Minute war der letzte Abschluss von Osnabrück. Also ja, geht vielleicht nicht. Ist vielleicht nicht ganz unverdient, dieser Heimsieg für Kaiserslautern. Auch sie haben jetzt aus dem Spiel heraus jetzt nicht brilliert, aber schon ein bisschen mehr gemacht, auch gut verteidigt. Auch immer mal wieder das Dreiecksspiel auf dem Flügel ausgepackt. 8 von 21 Flanken sind angekommen, also das ist auch kein schlechter Wert. Und deswegen ja, würde ich sagen, am Ende knapp verdienter Sieg für Lautern, weil eben auch individuell die Qualität da ist. Wir haben es gesagt, Ragnache, aber dann kannst du zum Beispiel auch einen Tachi von der Bank bringen, der übrigens schon seine 7. Torvorlage gab, nur 5 Spieler mehr in der 2. Bundesliga. Also ja, Kaiserslautern hat dann am Ende die Qualität auf den Platz gebracht und dadurch gesiegt.
Ja, knapper Sieg und umso wichtigerer Sieg, denn der FCK steht auf Platz 15 mit 28 Punkten. War sehr wichtig, bei einer Niederlage wäre man punktgleich mit Hansa Rostock gewesen. So sind es 3 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, 4 Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Nächste Woche will man sicherlich wieder punkten, wird aber nicht leicht, denn es geht Samstag 20:30 beim Topspiel nach Hannover. Auf der anderen Seite VfL Osnabrück. Da braucht man nicht viel zu sagen, ist glaube ich eben klar, extrem schmerzhafte Niederlage. Mit 18 Punkten jetzt nach 25 Spielen nach wie vor auf Platz 18. Schon 7 Punkte Rückstand jetzt durch den Rostocker Sieg eben auf die Kogge. Ja, schwere Aufgabe, aber hat man es ja schon oft genug drüber. Nächste Woche, auch Uwe Koschinat sagt, muss natürlich ein Dreier daheim her. Und zwar geht es an der Bremer Brücke gegen Fortuna Düsseldorf.
Kommen wir auch schon zum letzten Spiel dieses 25. Spieltags. Zu Hause verliert das Kleeblatt Greuther Fürth 1:4 gegen den starken Aufsteiger aus Elversberg. Ja, ging schon vor dem Spiel nicht gut los für Greuther Fürth. Asta hat sich kurzfristig verletzt, dann nach 19 Minuten musste noch Lemperle verletzt raus. 25. Minute, er war dann der Super-GAU, perfekt. 0:1, Paul Stock. Dann zu Beginn der zweiten Halbzeit der nächste Nackenschlag für die Fürther, gelb-rot für Robert Wagner. Aber sie konnten sich trotzdem nochmal zurückkämpfen. 61. Minute, Dennis Rebeni mit dem Ausgleich. Allerdings hinten raus dann Elversberg, der klare Sieger. 72. Minute, Paul Stock zum 2:1. Und 82. Minute macht er seinen Hattrick perfekt. Paul Stock mit dem 3:1. Und Martinovic legt nach Stockvorlage noch das 4:1 obendrauf. Ja, klarer Sieg für die SV Elversberg. War es für dich auch schon von Anfang an so klar?
Schwer zu sagen, Anfangsphase ist aus meiner Sicht sehr, sehr wenig passiert. Erste Viertelstunde auch kein Abschluss auf beiden Seiten. Viel im Mittelfeld sich abgespielt, Fürth ja schon leicht dominant sogar, zumindest mal mehr den Ball gehabt, aber auch ohne wirklich gefährlich zu werden. Ja, Elversberg, ja, immer sehr flexibel, das finde ich schwierig, da eine Formation anzugeben, hängt auch immer von ein paar Sachen ab. So am ersten könnte man es da als 5-3-2 abhandeln, ja, wie gesagt, sehr flexibel, sowohl gegen den Ball, als auch eben mit Ball. Und bei Fürth auch ganz interessant, um das noch abzurunden, du hast es ja gesagt, Asta sich verletzt beim Aufwärmen. Greuther Fürth hat dann tatsächlich mit 3 Linksverteidigern gespielt. Luca Itter war nämlich der linke Innenverteidiger, Çalhanoğlu der linke Schienenspieler und Haddadi hat dann eben rechts gespielt, wo sonst Asta gespielt hätte, als rechter Schienenspieler. Also ist auf jeden Fall auch ganz interessant und hat aber mal gar nicht so gut geklappt. Kann man am Ende natürlich resümieren. Und zum Spielverlauf zurückzukommen. Ja, also wie gesagt, Anfangsphase relativ wenig passiert, aber dann natürlich 25. Minute gibt dem Spiel ja eine Richtung vor. Das 1:0 von Paul Stock resultiert aus einem aus meiner Sicht sehr schwachen Pressing von Greuther Fürth, eigentlich was sie deutlich besser können. Ja, stehen 4 Spieler recht hoch positioniert, aber aus meiner Sicht eben nicht gut positioniert, denn ansonsten könnte Christoph, der Elversberger Torhüter, nicht einfach so einen flachen Ball bis an den Mittelkreis fast spielen. Und das konnte er aber in diesem Fall. Und dann ist es eben Paul Wanner, der den Ball bekommt, gewinnt dann das 1:1 gegen Robert Wagner, macht er richtig gut. Ball landet dann rechts außen bei Fellhauer, führt an sich mit in Überzahl in der Box. Aber 2 Elversberg-Spieler stehen im Zentrum blank, eben einer davon ist Stock und der trifft dann. Also ja, da ging das Ganze dann so richtig den Bach runter schon, kann man fast sagen. Ja, war schlecht verteidigt, fing vorne an, Anlaufen nicht gut gewesen, dann schlechte Boxverteidigung und so kam die SVD dann eben zur Führung, was bis dahin nicht wirklich sich angedeutet hat, aber danach ja, waren sie dann schon die stärkere Mannschaft.
Ja, hat auch Horst Steffen so wiedergegeben, zu Beginn eher neutralisiert, aber auch seine Mannschaft gut verteidigt und eben nicht nur gut verteidigt, sondern auch immer wieder den Weg nach vorne gesucht. Alexander Zorniger hingegen schien nicht zufrieden mit seiner Halbzeit, auch mit seinen Umstellungen hat er sich selbst auch ein bisschen in die Pflicht genommen, unter anderem Çalhanoğlu, der ja dann zur Halbzeit auch raus musste, also da war er offensichtlich nicht zufrieden.
Ja, hat allgemein viel umgestellt, muss man sagen, musste dann natürlich auch umstellen, denn kurz nach der Halbzeit eine weitere Sehne, Der Platzverweis von Robert Wagner ist aber auch eine Szene, die aus meiner Sicht absolut symptomatisch für dieses Spiel ist. Denn ja, Ball ist am Elversberger 16er, dann werden viele Zweikämpfe geführt, viele, viele direkte Duelle, viele zweite Bälle. Und jeden Einzelnen vor dieser Aktion gewinnt einfach die SV Elversberg. Und dann am Ende ist es, ja, ist es Robert Wagner, dem der Ball verspringt, der dann ein taktisches Foul macht, hatte eben vorher schon gelb und kriegt dann gelb-rot. Und dann musste natürlich Zorniger umstellen. Und ist natürlich auch typisch für sie, sie sind aktiv geblieben, auch in Unterzahl. Also ich finde dann sogar diese 10 Minuten danach, da kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Das schaut ganz gut aus und sind auch aktiv geblieben, wie gesagt, im Offensiv ja fast in so einem, ja, fast in so einem 3-3-3 dann angelaufen. Also es war auf jeden Fall sehr interessant und wurden dann für ihren Mut zumindest zwischenzeitlich belohnt, auch wenn das natürlich ein absolutes, ja, verrücktes Tor ist, denn Abstoß Elversberg und Christoph, Elversberger Torhüter, passt bzw. schießt eben Srebeni an, der da gar nicht so viel dafür konnte. Und so fällt dann das 1:1. Und dann hätte man natürlich denken können, okay, schauen wir mal, wie es jetzt wird. Aber Fürth ist weiterhin Fürth geblieben, hat da eben Probleme und dementsprechend ging es dann weiter in die Elversberger Richtung.
Ja, Trainer Zorniger war es dann auch, insbesondere nach dem 2:1, zu wenig. Er sprach von zu viel Passivität, vor allem auch im Spielaufbau.
Ja, okay, interessant. Also gehen wir mal nochmal aufs 1:2 ein. Das ist in der 72. Minute durch Stock fällt. Das ist auch schon auch kein gutes Verhalten davon führt. Verlieren den Ball im letzten Drittel. Dann geht Green drauf, macht dadurch das Zentrum auf. Also Green geht ins Gegenpressing aktiv. Haddadi aber bleibt passiv. Ja, ist vielleicht auch was, was Zorniger meint, auch wenn es gegen den Ball war. Und dadurch, dass er bleibt, passiv bleibt, kann eben Elversberg das Spiel nach rechts verlagern. Von dort aus folgt dann eben der Pass ins Zentrum. Ja, und Zentrum, ich habe es gesagt, das hat Green aufgemacht, weil er eben auf den Ball geht. Und ich glaube auch, dass Green im Recht ist, weil Fürth will nach Ballverlust immer ins Gegenpressing. Aber Abstimmung passt da eben nicht. Und dann ist es wieder Paul Banner, der gut drauf ist, der sich da wieder durchzockt, legt den Ball rein und dann, ja, Nachschuss, Stock und irgendwann war er dann drin. Und danach hat dann Zorniger, wir hatten schon von Umstellungen, danach hat er dann wieder umgestellt, danach war es dann mehr eine Viererkette. Aber ja, da verstehe ich dann auch, was er meint mit Spielaufbau, denn das 1:3 ist eben eine Situation, wo Fürth den Ball verliert. Elversberg löst sich tief in der eigenen Hälfte links aus einer Drucksituation raus, beziehungsweise halben Drucksituation, weil Fürth macht nur so Halbdruck, stehen eigentlich mit vier Leuten da, aber aus meiner Sicht wieder relativ passiv, dadurch erfolgt der Pass ins Zentrum, dann sind 6 Fürther Spieler überspielt mit nur einem Pass, zur Erinnerung, einer davon war auch noch so aus dem Feld draußen, also 7 Fürther aus der Aktion draußen und ja, ist dann eine 4-2 Situation, wo Elversberg eigentlich schon vorher hatten sie auch so eine Situation, da können sie das Tor machen, machen sie dann eben nicht, das holen sie dann kurze Zeit später nach und ja, waren aus meiner Sicht dann viele Situationen, die Fürth schlecht ausgespielt hat und dementsprechend auch Elversberg fast eingeladen hat zur Umschaltaktion.
Ja, dementsprechend ernüchternd war dann auch Zorniger, der sich ja schon für die Leistung entschuldigen wollte, spricht von der schwächsten Leistung seit langem und dass eben diese Grundlagen gefehlt haben, heißt diese Basis, das, was Fürth ausmacht, nämlich defensive Zweikämpfe, Intensität, hat ihm komplett gefehlt in dieser Partie.
Ja, kann ich auf jeden Fall, zumindest dann in vielen Phasen des Spiels, kann ich ihm da absolut recht geben. Und absolutes Gegenbeispiel ist eben Elversberg, die durchgehend aktiv sind. Ich finde auch Pinkert, der in der Innenverteidigung gespielt hat, ist da zu nennen, der eben gut nach vorne verteidigt, da viele Bälle erobert hat, dann auch vor dem Tor gegen Hrogota. Und ja, also Elversberg weiß man, die können gut umschalten. Dann ist das 1:4 ist dann auch ein einfacher Steckpass kurz vor Schluss. Gegenwehr war da quasi eingestellt. Und dann Dominik Martinovic macht sein Debüttor in der zweiten Liga. Das passt dann natürlich auch ins Bild. Und ja, auch wenn man sich die Statistiken anschaut, Fürth hat am Ende 55% Ballbesitz, obwohl sie fast eine Halbzeit in Unterzahl waren. Aber Elversberg war eben wirklich deutlich präziser. Vor allem, wenn es dann mal vertikal wurde, wenn es nach vorne ging. Also in den Statistiken ist Elversberg überall vorne. Und ja, SV Elversberg, auch ganz interessant, hat nur 39 Defensivduelle geführt, Fürth hingegen 62 Defensivduelle geführt. Das zeigt auch, dass da einiges nicht gepasst hat, denn zur Erinnerung, Fürth hatte mehr Ballbesitz. Also zeigt schon, dass man da manche Sachen nicht so gut angestellt hat. Auf der anderen Seite Elversberg eben in den wenigen Duellen, die sie führen mussten, waren sie richtig gut, haben 72% davon gewonnen und haben dann am Ende auch komplett verdient gewonnen, muss man sagen. Hervorheben kann man natürlich, Paul Stock 3 Tore gemacht, eine Vorlage, ja, wahrscheinlich der Mann des Spieltags. Das steht wahrscheinlich fest. Dann natürlich Paul Wanner, der, finde ich, richtig gut ist, der sich da ganz viel aus so engen Situationen rauslöst, super Technik hat, super Drehung hat, super ersten Kontakt hat. Und eben Pinkert, der, finde ich, sinnbildlich dafür steht, dass eben Elversberg immer aktiv bleibt, immer nach vorne verteidigt und das einfach gut macht. Auf der anderen Seite Fürth nach dem KSC-Spiel mit dem nächsten Totalausfall, kann man nicht anders sagen. Ich weiß, die haben jetzt eh keine gute Serie, aber ich fand am Anfang da einige Spiele wie gegen Hertha, St. Pauli, auch Hannover, die waren okay. Dann gab es den Derby-Sieg, zwar in Überzahl, aber den gab es, und jetzt eben zweimal wirklich absolute Nichtleistung gegen KSC und jetzt gegen Elversberg, kollektiv schlecht gewesen. Und ja, auf jeden Fall einiges zu tun im Frankenland.
Ja, für das Kleeblatt lief es diese Saison schon besser. Jetzt 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen. Dadurch ist man auf Rang 7 mit 38 Punkten, aber weiterhin nur 3 Punkte auf Rang 3. Also da ist weiterhin alles möglich. Elversberg hingegen jetzt nach 2 Niederlagen wieder mitten im Sieg. Jetzt steht man mit 35 Punkten schön bequem auf Rang 10. Ich glaube, da kann man jetzt schon ja, für die nächste Zweitligasaison planen. Für die Elversberger geht es dann nächste Woche zu Hause gegen den Tabellenzweiten, gegen Holstein Kiel. Und die Fürther hingegen müssen nach Hansa Rostock, wo sie sicherlich auch einen Abnutzungskampf erwartet.
Wie ihr es gewohnt seid, sind wir natürlich nach den 9 Partien noch nicht ganz am Ende angekommen. Denn es fehlt ja noch der Stat der Woche und diesen hat heute Christian für euch parat.
Ja, und der ist nicht gerade positiv für die Hertha, denn es ist tatsächlich dieser eine einzige Angriff, den sie in der ersten Halbzeit gegen St. Pauli gespielt haben. Das dürfte ein Negativrekord sein in dieser Saison. Zumindest gab es niemanden, der gegen St. Pauli auf so wenig Angriffe kam. Also ja, zeigt wirklich diese Handlungslosigkeit der Hertha, die in dieser ersten Halbzeit komplett gefehlt hat.
So viel dazu, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende der Folge angelangt. Das war der 25. Spieltag bei uns, bei unserem ballorientierten Podcast, bei unserer Analyse zur zweiten Fußball-Bundesliga. Ich hatte viel Spaß, Christian, du hattest hoffentlich auch viel Spaß.
Aber selbstverständlich.
Und ich hoffe, ihr hattet auch alle viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns natürlich schon wieder auf die nächste Woche, wenn der 26. Spieltag ansteht. Viele interessante Partien, die dann natürlich an der Tagesordnung stehen. Und wie ihr es gewohnt seid, erfahrt ihr dann am Montag wieder die Analyse dazu bei uns. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Anhören, viel Spaß beim Fußballschauen. Bis bald. Ciao.
Bis Montag. Servus.